Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Yeah.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Alright.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Es ist der 20. September 2020. Hallo, es ist heute eine ganz besondere Ausgabe hier bei Spotify. Denn heute, herzlich willkommen erstmal an diesem schönen Sonntag. Olli, sag nochmal nichts. Ich moderiere dich jetzt an, so richtig, wie sich das gehört. Heute die Ausgabe von Fest und Flauschig ist eine ganz besondere. Das hatten wir auch noch nie. Die heutige Ausgabe dieses Podcasts bei Spotify ist eine mobile, eine Autonarren-Ausgabe. Wir nennen sie Fest und Flauschiges. Das ist jetzt eine neue Reihe. Wir machen da 10 Teile von. Olli Schulz befindet sich zurzeit im Auto und deswegen ist die Qualität so schlecht. Ich habe aber gerade bei Twitter gefragt, die Leute finden das gut, wenn du mobil unterwegs bist.
Es ist eine Business-Sendung. Auch von mir aus nochmal herzlich willkommen zu Fest und Flauschig, der neuen Automobil-Podcast-Sendung hier bei Spotify. Jan, es geht nicht anders. Ich bin im absoluten Business-Move, befinde mich gerade auf der A24 von Hamburg nach Berlin und habe so viele Termine, dass wir jetzt den ersten Teil der Sendung während der Fahrt aufnehmen müssen und man hört Fahrgeräusche. Das wird für alle, die ja jetzt im Bett liegen wahrscheinlich und das zum Runterkommen hören wollen, ein bisschen stressig. Aber alle anderen Business-Leute, die sowieso gerade joggen, Exercise machen oder irgendwas anderes, die sind sowieso an diese stressigen Sounds gewöhnt. Deswegen, es ist heute die Business-Sendung, kann man auch sagen.
Kann ich total nachvollziehen, dass du so viele Termine hast. Du bist ein busy Typ, du machst Fernsehen hier, du machst Medien da. Ich hatte diese Woche eine total ruhige Woche, es war relativ wenig los. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man Leuten mal wenn ich so Adrenalin jetzt in deinen Augen sehe, das habe ich eigentlich in meinem Berufsleben fast gar nicht. Ich bin mehr so ein Bachblütentyp, so ein gechillt, völlig gechillter Typ, der bei dem nie irgendwas los ist. Erzähl mal, wie ist es denn im Außendienst?
Wenn wir beide ein Paar wären, habe ich gerade schon eben überlegt, wäre es so, ich wäre der von uns beiden der Umtriebige. Du wartest zu Hause mit den Tupperdosen und dem Essen und kochst und ich komme gerade wieder durchgeschwitzt von irgendeinem Business und du sagst, ich rieche nach einem anderen Mann. Und dann haben wir erstmal richtig Szene und Ärger. Aber du wärst der Häusliche und ich bin der Abenteurer auf alle Fälle.
Ja, aber manchmal, es gibt aber so Momente, wo du dann nach Hause kommst und da ist das Bett aber leer. Oh.
Hier war gerade, ich musste gerade einmal derbe abbremsen.
Was war das?
Vor mir haben sie alle gerade abrupt gebremst. Das hatte nichts zu tun mit meinem Fahrstil, ne, Laura? Ich habe nämlich, ach, das muss man auch noch sagen, neben mir sitzt Laura, meine jahrelange Tourbegleiterin, die ich in Hamburg getroffen habe, die war beim Reeperbahn-Festival, sitzt neben mir und hält das Mikro gerade in Mundrichtung, so dass ich jetzt hier moderieren kann. Es ist ein wahnsinniges Abenteuer.
Ich habe aus der Polizei-Community, zu der ich in dieser Woche einen besonders guten Draht wieder aufgenommen habe, gerade auch schon gehört, das ist völlig legal, dass du beim Autofahren podcastest, solange du dabei auf die Straße schaust und jemand anders dir das Mikrofon hält. Also die Situation, die ich da vorfinde, es ist alles legal. Das muss man vielleicht, weil diese Woche wirklich Leute hören ganz genau hin. In dieser Sendung hören die Leute ganz genau hin. Jetzt kommt es wirklich auf jeden Ton an. Olli Schulz legal unterwegs auf der Autobahn. Die Polizei kann da nichts dran auszusetzen haben. Auch im Innenministerium in Berlin kriege ich gerade hier Nachricht. Ist alles in Ordnung. Olli, ich habe aus Versehen den Bundesinnenminister beleidigt, sag ich dir ganz.
Ich habe es mitbekommen. Das war eine große Schlagzeile. Habe ich heute Morgen gelesen. Ich dachte, was ist da los?
Ja, es ist völlig im Affekt. Es war wirklich tatsächlich total im Affekt. Ich habe mich einfach wahnsinnig aufgeregt. In die Details muss ich gar nicht gehen. War natürlich eine persönliche Geschichte aus persönlicher Betroffenheit. Und da ist mir einfach wie Franz Josef Strauß früher einfach mal die Hutschnur geplatzt. Ganz kurz. Ich habe mich aber auch direkt entschuldigt. Ein paar Stunden später. Tat mir total leid. Und jetzt habe ich gerade extra nochmal vor dem Podcast, um es aus dem System zu haben, habe ich nochmal richtig lange an einem Tweet gesessen und den formuliert. Nochmal eine richtig förmliche Entschuldigung, wo wirklich alles drin ist. Weil mir es wirklich richtig leid tut. Weil was kann denn Horst Seehofer dafür, dass Menschen in Deutschland Angst haben müssen vor der Polizei, oder?
Dass Menschen Angst haben, dass irgendwelche Nazis Zugriffe haben auf irgendwelche Daten von Menschen. Ich weiß auch nicht, was Horst Seehofer als Innenminister da tun könnte. Habe ich leider keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was er tun könnte bei Menschen, die gerade irgendwie zusammengefercht irgendwo sind und die man retten müsste, weil es einfach ein Menschenverständnis ist. Aber wir stecken nicht drin, Horst Seehofer. Nee,
wir stecken da nicht drin und ich weiß ja nicht, das alles im Zuge dieser Kunstfigur-Diskussion. Da muss man, bei der Entschuldigung habe ich auch gesagt, die Entschuldigung, die jetzt kommt, ist nicht als Kunstfigur, sondern als Polizistensohn. Und das ist ja wirklich wirklich, mal ohne Witz, das Dilemma, ja, das kann man jetzt mal vielleicht mal offenlegen, und ich weiß, das kommt nicht so sonderlich gut an, aber diese Biografie, also wirklich aus einer Polizeifamilie zu kommen und sich diesen ganzen Scheiß dann zu geben und diese ganze Ambivalenz, die man sowieso hat zum Thema Polizei, mhm, und Gewaltmonopol, und die guten Polizisten, die ich kenne, wissen auch um die Schwierigkeit von so einer Machtposition, ja, und nutzen das eben nicht aus, und die allermeisten sind keine Nazi-Freaks, sondern die allermeisten sind vernünftige, und Arschlöcher gibt's überall. Und es gibt auch Polizisten, die sagen, Schulz und Böhmermann sind auch Arschlöcher. Und dann sage ich, ja, die sind auch Arschlöcher. So, aber die, weißt du, die wenigen Leute, die lassen wir mal außen vor, die meisten sind es eben nicht. So, und sich in so einer Situation wie in der letzten Woche mit meiner Biology und Biografie dazu zu verhalten, das bricht mir einfach das Herz. Es bricht mir einfach das Herz. Sag ich dir.
Das bricht nicht nur als Polizistensohn das Herz, sondern auch mir das Herz, dass man in diesem Land anscheinend wirklich Angst haben muss, seine Meinung zu sagen oder auch sich gegen Sachen zu stellen, die ganz offensichtlich falsch sind, sich gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen Nazis und sowas zu stellen, und dass man, wenn man seine Meinung sagt, Angst haben muss um sein Leben teilweise.
Ja,
oder
aber wirklich, das ist ja alles kein Problem, das war ja vorher auch schon
was
so.
Was heißt, das ist alles kein Problem?
Nee, also das, man kann das ja in Kauf nehmen, man kann ja sagen, okay, es gibt Leute, es wird immer Leute geben, die das scheiße finden und die dir irgendwelche Bedrohungen schicken und die dich irgendwie fertig machen. Das wird es immer, ja, geben, das hat es auch immer gegeben. Aber wenn du jetzt, weil alle Leute in irgendwelchen Dienst-WhatsApp-Gruppen hängen, dann auf einmal nicht genau weißt, ob die Drohung jetzt, die du da bekommst, jetzt außer von der Polizei kommt, weil irgendein Beamter da irgendwie keinen Bock hat, dass du irgendwas öffentlich sagst und jetzt mal seine Macht da ausspielen möchte, das ist eine Qualität, die hat es früher nicht gegeben. Und nee, das ist einfach eine Sache, das ist einfach, das, ich weiß, ich bin da, mir ist diese das grundsätzlich ist mir das persönlich egal. Ich finde einfach, das Problem ist die Polizei. Die Polizei geht da, die geht kaputt da dran.
Ja, vor allem das Vertrauen an die Polizei, weil wir haben ja gerade vor ein paar Wochen drüber geredet, und ich möchte auch nicht alle Polizisten in eine Ecke stellen oder sonst was, aber es ist nun mal eine verdammt wichtige Instanz. Es ist das, was viele Bürger irgendwie, ja, beruhigen lässt oder Sicherheit geben soll, und das hast du momentan nicht mehr, und das ist wirklich ein großes Problem.
Ja, darf ich dir das kurz vorlesen, was ich geschrieben habe, und du musst kurz sagen, ob es okay ist.
Weil das Ding mir ist, mal als lass mich dein Lektor sein.
Ja. Nee, weil das, ich habe es aber schon veröffentlicht, also ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Das Ding ist, weil das Problem ist, natürlich ist, weißt du, wie soll ich mich denn da äußern, ohne dass Leute sagen, das meine ich nicht ernst. Das geht ja gar nicht. Es gibt immer welche, die denken dann, das ist ein Witz. Ne? Ich lese es mal vor, pass auf. Ja. Also, habe ich heute geschrieben um 12.23 Uhr, also vor wenigen Minuten. Deswegen habe ich gerade noch nicht angerufen, auch weil ich wusste, dass es blöd ist mit dir auf der Autobahn. Also, ich möchte mich hiermit nochmal... Ich habe mich gestern schon mal entschuldigt. Also ich entschuldige mich. Weil ich weiß auch warum. Weil ich finde, wenn man Fehler macht, egal wer man ist, ob man jetzt ein Satiriker ist oder eine Kunstfigur ist oder beispielsweise jetzt, ich weiß nicht, ob Politiker auch Fehler machen und mal einen Kurs korrigieren müssen oder sowas, aber selbst als Politiker könnte man ja einen Fehler eingestehen, theoretisch. Also, finde ich nicht so schlimm. Ich möchte mich hiermit nochmal explizit nicht als Kunstfigur, sondern als Polizistensohn beim Bundesinnenminister entschuldigen. Wenn das öffentliche Vertrauen in unsere Polizei derart in Gefahr ist wie zurzeit, weil seit langem Menschen, Kolleginnen, Freunde, ich persönlich und nicht zuletzt vor allem die Polizei selbst zum Ziel von koordinierten Bestrebungen aus dem digitalen Raum heraus werden. Da ging einfach der Franz Josef Strauß in mir durch. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel, weil das ist ein Politiker, ist gut, den finde ich gut.
Gutes Bild, so, ja.
Gut. Sorry, wem das
zu hart... Vorbild von dir auch. Ja,
sorry, wem das zu hart und zu leidenschaftlich war. Und dann habe ich noch, der Bundesinnenminister kann ja nichts dafür. Und dann habe ich hinten drin nochmal also als Abschluss geschrieben, wenn man öffentlich verantwortungsvoll handeln will, muss man Fehler eingestehen und korrigieren können, auch als Satiriker und als Spaßvogel, besonders wenn es um wichtige Dinge geht. Die Beleidigung des Ministers war ein bedauerlicher Einzelfall und ich werde alles dafür tun, dass sie sich nicht wiederholt.
Ja, es ist sehr, sehr...
Zu ernst?
Sehr ernst und sehr korrekt, aber vielleicht bedarf es manchmal auch so einer direkten, ernsten Sprache ohne Ironie und Ähnlichem, ja. Obwohl der Bundesinnenminister, Innenminister kann nichts dafür. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ganz ehrlich jetzt.
Nein, ich meine, für die Beleidigung kann er nichts. Er kann nichts dafür, dass er von...
Für die Beleidigung kann er nichts. Nee, die kam ja auch von dir, die kam ja nicht von ihm. Er selber hat ja noch nie irgendwo gesagt, oder? Also ich habe das noch nie...
Ich finde es nicht gut, dass wir das müssen wir rausnehmen. Das müssen wir, muss Susanne bitte piepsen. Ich will, mal ohne Witz, weil das ist so aufgeheizt. Ich will, diese Geschichte muss man konstruktiv lösen. Und ich frage mich zwar, wie
man
das geht.
Konstruktiv löst, ja.
Ja, aber geht ja nicht anders. Es nützt ja nichts. Und du
aber grundsätzlich ist es irgendwie eine Sache, finde ich, wenn du übers Ziel hinausgeschossen bist, egal ob als Kunstfigur oder nicht, und du merkst, dass eine ganze Menge Leute irgendwie getroffen mit irgendeiner Aussage, dass man ab und zu auch einfach mal dazu stehen muss, dass man sich übers Ziel geschossen ist. Ich finde das eine wichtige Sache.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da viele Leute mit getroffen habe, aber ich finde es einfach unhöflich und es gehört sich einfach nicht.
Nee, ich meine so, auch nicht.
Und
grundsätzlich
ist es nicht. Es war auch, also ganz ehrlich, es war auch einfach im Affekt. Das ist einfach, das ist mir einfach rausgerutscht und ich habe es dann mittags irgendwie, ach fuck, das ist wirklich, auch weil ich jetzt gerade das Twitter-Buch so vor Augen habe und manchmal da so Sachen drinstehen, die ich, weißt du, wo ich dann denke, hätte ich das besser mal nicht geschrieben, aber nun ist es halt so, direkt gelöscht. Taucht auch nirgendwo wieder auf, also kann ich auch versprechen.
Ich kenne das ab und zu, gestern war ich beim Essen, der Kellner hat irgendwie, das Essen hat ewig lange gedauert, da ist mir kurz die Zündschnur, habe ich gedacht, du dusseliger Drecksack, was bildest du hier eigentlich ein? Und hab das so, und dann habe ich auch 2 Minuten später gedacht, sorry, das war jetzt wieder too much und so.
Ja.
Und hab ihn da komplett runtergerockt irgendwie vor allen Leuten. Kann ich ja gut. Und dann habe ich aber auch gedacht, das war wieder too much. Übrigens, wo mir regelmäßig, also ich kurz vorm Explodieren bin, um mal kurz ein leichteres Thema an. Ich fahre gerade im Mietwagen, den ich mir bei einer großen Autovermietung geholt habe vor ein paar Tagen. Und wo mir echt die Zündschnur kurz davor ist, immer zu reißen oder ich an die Decke zu gehen, ist, du stehst vor diesen Autovermietungen, vor diesem Tresen und eigentlich ist alles ausgefüllt. Du hast dein Perso abgegeben, die Information, du bist seit Jahren der Kunde und trotzdem musst du gefühlte 20 Minuten da stehen, während die Frau oder der Typ in diesen Monitor guckt und Sachen reintippt und du denkst, was macht der da die ganze Zeit? Und dann tippt die da mit ihren French Nails oder er mit seinen gemachten Dingern da, irgendwie tippen die da rum und dann machen, ist ja, und du denkst dir, was wird da noch gemacht? Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Köln zum Beispiel am Flughafen bin und da unten, da gibt es so richtig so eine Automeile, dass diese Frauen, diese aufgetunten Frauen, die ja alle ziemlich attraktiv sind, so, dass die immer die Businessmänner besser behandeln. Wenn ich da abgehetzt komme mit Schweißperlen auf der Stirn, kriege ich nicht das gleiche Auto und das gleiche Zwinkern wie der Businessmann mit den gelackten Haaren, der auch noch so einen arroganten Spruch bringt wie, ja, der Z3, der ist schon cool, den nehme ich gerne wieder. Und dann lacht die.
So, und was, und so, in solchen Situationen...
Und ich so, ja, mir egal, welcher Wagen und dann kriege ich auch wirklich den letzten
Wagen. Ja, aber weißt du, bereite dir es nicht Genugtuung, denk doch mal an deine finanzielle Situation, an deine Verhältnisse, deine inzwischen soliden Verhältnisse. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide wirklich am Abgrund, alle beide. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren verändert. Und da kannst du doch aussehen, wie du möchtest. Da kannst du mit einem entspannten Kapuzenpullover hingehen und auch mal ein bisschen lockeren, lässigen, auch einen gemeinen Spruch auf den Lippen haben. Trotzdem bist du doch eigentlich besser aufgestellt. Also du wärst jetzt ein klassischer,
ich bin besser aufgestellt Fang als ein
Business-Typ. Du siehst halt nur nicht so aus, aber wenn ich jetzt
ich möchte auch mal von diesen aufgetunten Frauen einfach mal das Gefühl kriegen, ich bin auch einer von der New Economy. Ja. Aber das, auch wenn ich das gar nicht bin. Aber nein, es ist aber so, da herrschen noch die alten Regeln. Du siehst aus nach jemandem, der gerade Jetset macht oder der irgendwo einen großen Betrieb leitet. Und ich sehe aus wie ein gehetzter Typ, der durch Glück gerade irgendwie über eine andere Firma einen Mietwagen abholt. Ich sehe aus wie einer, der holt den Mietwagen nur ab für jemanden, der den fahren will.
Genau, das ist der Setrunner. Der muss Grönemeyer abholen
vom Flughafen. Ja, ich sehe aus wie der Setrunner. Ich muss jetzt schnell einen Mietwagen abholen. Das denken die Leute dann von mir. Auf alle Fälle, das dauert so ewig lange. Und das ist genauso wie bei Rezeption. Du gibst ja alles im Hotel an. Du hast alle Daten da. Und wenn du auscheckst, diese gefühlten 20 Minuten, wo noch irgendwas nachgeguckt wird und hattest du was aus der Minibar und dann weißt du nicht mehr, wenn du 2 Tage warst, hattest du jetzt die Salzstangen oder nicht? Und dann kostet das Zimmer 140 Euro und die 2,99 für die Tüte Salzstangen, dass das noch nicht aufs Haus geht.
Ja, aber das gibt in einigen Hotels, gibt es ja schon Bars, die sich so wieder auffüllen. Da ist aber immer nur so, da ist so B-Ware drin. Da sind nicht so richtig geile Getränke drin. Wenn man dann sagt, sie kriegen die Minibar ist kostenlos, dann weißt du schon, du machst sie auf, ist eine Flasche Wasser drin und so ein Bier, was keiner trinkt. Und so eine alte Packung Ölchennüsse. Dann, der hat vielen Dank kostenlos, Alter. Dann noch lieber die Schokolade, irgendwie so eine, weißt du, gibt ja immer so japanische so Schokolade von so Kühen, wo das irgendwie die Schokolade aus dem Auto rausgestreichelt wird.
Das ist in so fancy Hotels. 8 Euro, ganz normale Nuss-Vollmilch-Schokolade, steht aber drauf oder das Logo ist fancy, schmeckt aber meistens wie eine primitive, normale Aldi-Schokolade, obwohl die auch sehr gute Sachen haben bei Aldi. Das kann man ja auch mal sagen.
Ja, Olli, du, es ist eine wilde Woche gewesen. Ich finde es super, dass wir uns jetzt mal im Außendienst kennenlernen, dass ich dich mal beim Autofahren sehe. Du siehst ja konzentriert aus und ich glaube, ich bin ja schon mal mit dir gefahren, letzte Woche mit dir gefahren.
Ich bin guter Autofahrer. Ja. Ich hab, das klingt jetzt arrogant, aber ich würde ja tatsächlich sagen, ich bin einer der 50 besten Autofahrer Europas. Ganz ehrlich, weil ich fahre so viel durchs Touren und so, ich bin so sicher auf der Straße. Ich denke auch, Laura, die neben mir gerade sitzt, Laura Andersson, die schüttelt gerade den Kopf. Sie meint, das ist nicht so der Fall. Aber du bist ja auch öfters mit mir gefahren und kannst eigentlich sagen, ich bin eine solide Bank am Steuer.
Du bist eine Bank am Steuer. Das ist wirklich so. Ey, ich muss dich ganz kurz mal eine andere Sache fragen. Ich bin zur Zeit, bin ich so ein bisschen auf Weiterbildungs, auf einem Weiterbildungstrip. Ja. Weil ich habe mitbekommen, dass ich bei Spotify, wir sind ja bei Spotify angestellt, ich bin hauptsächlich bei Spotify angestellt, du ja auch. Und wir haben das Anrecht, alle 2 Jahre auf eine Weiterbildung bezahlt vom Arbeitgeber.
Und eine Fortbildung? Dass wir eine Fortbildung über Spotify kriegen?
Genau, und wir können uns in verschiedenen Bereichen fortbilden. Und zwar können wir zum einen, also Rechtschreibung zum Beispiel, es gibt noch Wolf Schneider, der alte Rechtschreibpapst, der ist inzwischen, glaube ich, 105. Mhm. Der hat noch, der ist noch mit Hindenburg, ist, hat er noch im Ersten Weltkrieg, hat er noch im Krieg im Graben gelegen.
Und dann hat er noch Schriften ausgetauscht.
Und Schriften ausgetauscht und hat Hindenburg während der Kämpfe an der Seine, während der Kämpfe in Sedan, hat er Hindenburg immer korrigiert. Hat er mal die Befehle, hat er mal korrigiert, Rechtschreib korrigiert. Im Zweiten Weltkrieg hat er was Ähnliches gemacht, glaube ich, und danach in der neuen Bundesrepublik dann, hat er sich auch wieder auf den Bereich Rechtschreibung konzentriert. Und der bietet an so einer Fortbildungsstätte in Hannover am Maschsee. Da können wir hingehen und 2 Wochen uns unter Peitschenhieb Rechtschreibung von Wolf Schneider einpeitschen lassen.
Weißt du, warum so nicht? Aber meintest du gerade Sedan oder Verdun? War das in Verdun?
Zinedine Verdun,
genau. Ja, wenn du willst, was für eine Fortbildung können wir denn machen? Was
wird uns denn angeboten? Und zwar Rechtschreibung. Und der ist nicht nur in Rechtschreibung ganz toll, sondern auch so Sprachbilder. Ich habe zum Beispiel in der letzten Sendung gesagt, dass Kreta ist nur ein Katzenwurf entfernt von Lesbos. So.
Ja.
Oder Hans Wurst in allen Gassen. Rutscht mir auch immer raus. Heißt ja eigentlich Hans Dampf in allen Gassen. Und das sind so Sprachbilder. Und wenn man, also der spricht erstmal mit dir, der Wolf Schneider, habe ich gehört aus diesem Training. Und wenn du ein falsches Sprachbild verwendest oder dich mal versprichst oder eine Information, wo er weiß, dass die falsch ist, falsch rausposaunt, dann kriegst du einen Peitschenhieb. Und zwar nicht so einfach auf den Rücken, sondern durchs Gesicht gezogen. Und das ist so
das sind noch drakonische Lernstrafen, die ich mag.
Genau, aber das sind so Sachen, die funktionieren auch. Und da überlegst du wirklich zweimal, nicht nur vorher, ob du es richtig machst oder ob du überhaupt was sagst.
Ja, du bist total eingeschüchtert. Das ist ja auch das gleiche Prinzip wie damals in der Schule für die schüchternen Kinder, die vielleicht viel gewusst haben, aber sich einfach nicht getraut haben, was zu sagen, weil es einen dominanten Lehrer gab. War zu meiner Zeit oft der Fall. Hm.
Ja. Naja, das wäre so ein Kurs. Ansonsten ist da viel, also es gibt die Spotify-Betriebssportgruppe zum Beispiel. Die
haben da wäre ich dabei. Ja, ich seit Jahren wünsche ich mir eine coole Sportgruppe mit Männern in meinem Alter, mit denen man einmal die Woche Fußball spielt oder Faustball oder irgend so eine Scheiße macht.
Ja,
habe ich noch nicht gefunden. Es liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich nach dem zweiten Mal nicht kommen würde und dann die mich nach dem dritten Mal rausschmeißen, weil ich zu oft die Termine irgendwie...
Ja, und weißt du, und beim ZDF ist es so, da sind so klassische Sportarten in der Betriebssport, also kannst du schwimmen, Fußball, Volleyball, Prellball und so, aber bei Spotify gibt's nur Trendsportarten, weil es natürlich Spotify ist ein angesagter Hipsterladen, da kannst du Bungee zum Beispiel, Gruppen-Bungee.
Ja, das ist so krass. Aber im ZDF sind dann auch in diesen Betriebssportgruppen so Kerner und Lanz dabei und so? Spielst du dann mit denen wirklich Beachvolleyball?
Nee, das ist nochmal eine Extragruppe. Also ZDF-Mitarbeiter unter sich. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, alle Moderatoren beim ZDF und wir verabreden uns regelmäßig zu so Kegelabenden und dann machen wir irgendwie mal Grillen. Grillen bei Johannes. Der bringt dann so Würstchen mit aus der Rügenwalder Gutfriedmühle und dann kommt irgendwie noch Kiwi vorbei, aber die darf nichts mitessen wegen des Werbevertrags und so. Da gibt es immer Ärger, wenn sie in die Wurst beißt.
Aber wenn du dann mal irgendwie bei der ZDF-Betriebssportgruppe Dunja Hayali triffst, dann richte ich immer ganz liebe Grüße aus. Sie hat groß angekündigt im Internet, sie ist bereit, sie würde gerne als Gast kommen. Ich würde mich total freuen. Danach haben wir auf mehreren Kanälen versucht, sie anzuschreiben. Sie ist wie abgetaucht.
Wirklich?
Als wenn sie es selber bereut hat. Susanne Wündisch hat mehrere Male versucht, sie zu erreichen. Ich auch. Ich habe ja auch geschrieben. Es kommt nichts mehr zurück. Vielleicht warst du ein großer Bluff. Vielleicht gibst du Dunja Hayali gar nicht.
Nee, die Fata Morgana aus Mainz. Nee, die gibt's wirklich. Wir können ja, wie das große Publizisten machen, die einfach nur über Zeitungsartikel miteinander kommunizieren, können wir so eine neue Form einführen. Man redet nur noch über Podcasts miteinander. Also die wird doch sicherlich auch einen Podcast haben. Ich meine, wer hat heutzutage keinen?
Das dauert nicht mehr lange.
Podcasts sind wie Schlüsselanhänger. Und ey, Sandra Maischberger ist jetzt bei Spotify, habe ich mitbekommen.
Wirklich? Nein.
Doch, Sandra Maischberger ist bei Spotify, kann ich nur empfehlen im Vorhinein.
Gibt's den schon? Wie heißt der denn? Und worüber geht's da? Um was für Themen?
Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, dass jede zweite Woche Jan Fleischhauer da sitzt und mit irgendwie die Welt kommentiert. Ich höre wahnsinnig gerne rein und ich freue mich, dass endlich mal eine seriöse journalistische Stimme bei Spotify zu hören ist und nicht nur diese ganzen versoffenen Dudes, die sich gegenseitig ihre Pimmelwitze um die Ohren hauen. Das kann ich nämlich nicht mehr hören, diese Scheiße.
Nee, ehrlich. Ich auch nicht. Bin ich auch raus aus der Welt. Das ist nicht mehr mein Ding, Jan.
Naja, so, also ich... Ich kam auf jeden Fall von der Betriebssportgruppe bei Spotify, das ist das eine. Das nächste Ding, als ich dann recherchiert habe, nach Fortbildungen, habe ich festgestellt, dass für viele Berufe wir noch gar nicht zu alt sind, um die nochmal neu zu erlernen. Zum Beispiel,
jetzt ist noch die Chance, bevor wir 50 sind, können wir noch fast alles machen.
Ich, ganz kurz, für mich ist es noch, bevor ich 40 bin. Du hast nochmal ein ganz anderes Raster. Ich könnte nämlich noch, wenn ich wollen würde, und ich habe diese Woche gedacht, vielleicht ist das sogar was für mich, ich könnte zum Beispiel noch bei der Polizei anfangen.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt der nächste Big Step für dich ist, bei der Polizei anzufangen, ganz ehrlich.
Es ist so ein bisschen, wenn du aus einer Polizistenfamilie kommst, das werden alle Leute, die das tun, die werden das wissen, es springt über. Also du kriegst ab Minute 1, hast du immer so ein Security-Denken in deinem Inneren drin. Du bist von Kindesbeinen an konfrontiert mit dieser Welt. Das zieht sehr ein. Also das, was man so ungewohnt, wenn du jetzt, keine Ahnung, aus einer Buchhalterfamilie kommst und in die Polizei reingehst, ist erstmal eine schwere Umstellung. Also die Pistolen, das knallt und so.
Ey, ja, aber das ist auch... Aber Rechel, Tobi Schlegel ist Notarzt, du bist Polizist und Landwirt und noch Taxifahrer. Und dann macht ihr so eine neue Street-Doku, wo so große Stars fangen an, wieder in normalen Berufen und sich zurechtzufinden.
Aber das Tobi Schlegel-Ding, da habe ich halt dran gedacht, weil der hat den Step auch gemacht. Der hat auch nochmal gesagt,
diese. Ja, und man muss eher sagen, am Anfang wurde der da vielleicht nicht belächelt. Man dachte so, jetzt haut er hier groß auf die Tonne. Aber der hat das jetzt ein paar Jahre, glaube ich, einfach wirklich straight durchgezogen. Hat jetzt ein Buch rausgebracht über seine Arbeit als Notarzt, glaube ich.
Ja, aber das ist dann das Ding. Ich weiß nicht, ob man dann auch, also wenn man das richtig macht, dann darf man, glaube ich, auch kein Buch drüber rausbringen als Notarzt und sich dann damit wieder in seinem anderen Beruf weiter profilieren, sondern wenn, dann musst du halt alle Stöpsel ziehen und machst was Richtiges. Geht ja auch. Aber
ich glaube, er macht was Richtiges und das Buch habe ich noch nicht gelesen.
Ich glaube auch. Tobi Schlegel ist ein netter Typ. Ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie blöd ist. Ich glaube, das ist auch ein geiler Move.
Stell dir mal, Tobi Schlegel wird dann nachts gerufen von all den Promis, die mit Kokainüberdosis irgendwie hysterisch im Wohnzimmer sitzen und denkst, scheiße, der saß vor 3 Jahren noch bei mir in der Talksendung.
Aber stell dir das mal vor.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so unrealistisch, dass er dann bei Leuten, die mit denen er selber lange zu tun hatte, auf einmal sitzt und denen den Puls messen muss, weil die sich 2 Viagra zu viel reingeworfen haben.
Ja, und vor allen Dingen diese ganzen Bands aus der Zeit, als Tobi Schlegel bei Viva war, die sind ja wirklich alle in so einem Stadion, wo man denkt, das kann wirklich jede Sekunde kann einer immer der Krankenwagen.
Ja. Wo warst du denn heute? Ja, ich war bei der einen von Mr. President.
Ja. Oh, Vorsicht. Da berührst du wieder Bremer Empfindlichkeiten. Das ist eine Bremer Eurodance-Band. Kannst du bitte einen anderen Eurodance-Artist, weil wir haben nicht so viele in Bremen.
Mr. President. Ich habe Mark O vorhin gerade hier.
Droste,
irgendwie.
Hörst du mich?
Der Katheter gelegt.
Drosten, hörst du mich?
Dr. Christian Drosten, Virologie Charité.
Ja, was macht der eigentlich? Der ist so ein bisschen.
Der ist wieder unterwegs und kriegt alles auf, wie es natürlich der Fall ist. Er hat sich aus seiner Sommerpause vor 2-3 Wochen zurückgemeldet und steht eigentlich regelmäßig alle paar Tage wieder im Sperrfeuer irgendwelchen Medien. Und ob das jetzt wirklich alles richtig ist und was für ein Selbstdarsteller es ist. Es ist eigentlich alles das Alte bei ihm, so ein bisschen wie bei dir gerade auch. Viel, viel Stress privat. Und ich möchte weder mit Christian Drosten noch mit dir momentan tauschen, weil ich habe selber hart genug. Ich stehe nämlich jetzt im Stau, kurz vor Berlin.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt?
First World Problems, Jan. Ja, jetzt rolle ich langsam rein. Wir werden auch einen zweiten Teil dieser Sendung, glaube ich,
aber,
nachher
aber
noch...
Ganz, bist du jetzt wirklich gerade... Du stehst wirklich im Stau?
Nee, jetzt stehe ich gerade im Stau. Ich kann dir das mal zeigen.
Oh, wir können ja unendlich... Du bist auf der AWOS gerade, ne? Oder wo ist das?
Ja, ich bin auf der AWOS gerade.
Ja, nee, komm, dann können wir noch stundenlang weitersprechen. Was hast du da eigentlich für ein Auto? Was bist du für ein Mobilitätstyp?
Ja, ich sag's jetzt mal, ich habe mir natürlich nicht den allerteuersten, schnellsten genommen. Das ist so ein Mercedes, ich weiß nicht, was das ist, M3,
Mercedes.
M2, irgendwas mit M, glaube ich.
Das ist,
und ich muss sagen, dass ich fahre, Autos sind mir relativ egal. Wenn ich mal so ab und zu kriege ich ein Upgrade, das finde ich dann auch toll, aber ich hole mir immer so eine Mittelklasse-Wagen, weil die mir zu teuer sind, auch Mietwagen auszuleihen. Ich habe keine eigenen Wagen mehr. Und jetzt habe ich einen und Mercedes hat das alles umgestellt. Es ist eine wahnsinnig hektische, ich kann dir das mal ganz kurz zeigen, die gesamte Tastatur hier, was hier alles, hier sind so viele Knöpfe und hier sind so kleine Mauspads auch und es macht eigentlich keinen Spaß. Es stresst mich total, diesen Wagen gerade zu fahren und es stresst mich auch total, diese ganzen Displays hier anzugucken.
Oh.
Und,
aber es ist noch ein analoges Display. Also du hast
und außerdem haben die das umgestellt bei Mercedes, dass auf der einen Seite jetzt da, wo eigentlich der Blinker ist, ist jetzt, also da war ja auch immer der hier, wenn es regnet, wie heißt das Ding nochmal?
Scheibenwischer.
Ja, ja, richtig. Scheibenwischer.
Ist das nicht eine Sendung mit Dieter Nuhr?
Und die ist jetzt gerade, und das ist alles so umgebaut hier. Ich finde das ein wahnsinnig anstrengendes
Auto. Stefan, du hast so ein Auto, so für Leute ab 50, die mit allem, mit Greta so ein bisschen unzufrieden sind. Wenn du da auf den Knopf drückst, kommen so Punchlines von Dieter Nuhr aus den Boxen.
Ein Knopf, der Dieter Nuhr-Knopf von Tesla vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwo die Tesla-Edition mit Dieter Nuhr. Und dann kannst du Sprüche oder auch so eine...
Der Golf von Jovi und so.
Der Golf Dieter Nuhr. Hinten mit extra Fuck You Greta-Aufkleber schon drauf. Und vorne mit dem oder auf einer Tür so ein Konterfei von Lisa Eckert. Weißt du, nur so ein Bild wie so ab und zu bei so Kosmetik-Dings und so. Das ist der Golf Dieter Nuhr.
Oh, ich habe
eingebauter Penispumpe.
Ich habe wirklich letztens neben dem Auto gestanden. Selbst im Auto, auf einem Parkplatz und habe auf dem Handy rumgedrückt und habe irgendwie versucht, da die Sonne bei mir auf 100 zu drücken in den ganzen Apps. Und da saß neben mir ein älterer Mann, der hatte so ein Bart ums, so wie du so ein bisschen, aber in richtig gepflegt. Also der hat sich, bei dir ist ja so ein Gelegenheitsbart. Nein, bei dir ist das so.
Der hat den Bart wie ich ihn gepflegt.
Nein, Olli, das ist der Olli Schulz, ich bin auf der Autobahn, Luke, du bist ja der Mann mit 1000 Gesichtern. The many-faced God. wenn du den Bart anders hast, dann bist du ein komplett anderer Mensch. Und der Typ hatte so ein Klodeckelbart, aber richtig lange gewachsen und man wusste auch, diese Bartentscheidung ist vor 30 Jahren gefallen und die wurde seitdem auch nicht mehr in Frage gestellt.
Klodeckelbart.
So, also einmal um den Mund rum. Und er sah schon so ein bisschen schlecht gelaunt aus, so ein Hausmeistertyp. Weißt du, so einer, die gibt's ja auch nicht mehr, die letzte Generation Hausmeister. Inzwischen sind es alles gut gelaunte Leute irgendwie mit Wurzeln in der Türkei, die Hausmeister-Services machen in Schulen und so. Das war ja früher dieser alte Hausmeister-Krause-Typ, den gibt's ja gar nicht mehr. Diesen Anpacker.
Ja, ich bin auch froh, dass es nicht mehr gibt, weil das waren die alten Nazis. Ich finde das entspannter. Genau. Ist doch deutlich entspannter geworden in der Hausmeister-Szene. Wirklich. Oder?
Ja, auf jeden Fall war das wirklich so ein alter, good old alter Hausmeister und der hat wirklich original auf Bullenlautstärke eine Dieter Nuhr CD gehört. Und ich saß daneben und dachte, Moment, was, wer labert? Ist das ein Telefongespräch? Und höre ich hinten. Und das ist einfach, hat er richtig laut, schlecht gelaunt vorne raus, im Stehen, im Parkhaus und hat einfach zum Runterkommen eine Dieter Nuhr, oder weiß ich nicht genau, ich muss mich erstmal fit machen für die Welt da draußen. Ich pushe mich auf mit Dieter Nuhr und dann gehe ich einkaufen, gucke diesen ganzen jungen Leuten ins Gesicht. Nur so halte ich das überhaupt aus. Das war wirklich, ohne Witz, richtig schlecht gelaunt. Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße, hoffentlich sieht er mich nicht. Weil bestimmt ist das irgendwie. Ist mit einer Dieter Nuhr-Szene nicht gut zu sprechen auf mich.
Ja, muss man aufpassen. Ich glaube auch, Deutschland ist ja groß genug, da kann man sich ja aus dem Weg gehen. Wo wir gerade bei so einem schönen deutschen Thema sind, habe ich auch noch eine Sache. Mich hat eine Hörerin angeschrieben, sie würde gerne mal unsere Hausschuhsituation ganz ernsthaft wissen, was für Hausschuhtypen wir sind. Tragen wir Slipper, tragen wir Pantoffeln? Und sie meinte, du bist ein Birkenstock-Typ zu Hause und ich bin noch ein richtig klassischer Pantoffeln-Typ. Und eine Sache kann ich sagen, ich habe so richtig klassische Pantoffeln zu Hause, wo die hinten auf sind und vorne du so reinschlüpfst. Und mit so einer harten Sohle, wo man früher auch gut einen mit auf den Arsch schauen konnte. Weißt du?
Also du hast nicht so Filzpantoffeln hast du, oder wie?
Filzpantoffeln. Ich habe klassische Filzpantoffeln zu Hause noch. Das ist natürlich der absolute Cockblocker. Die kannst du echt nur rausholen, wenn keiner da ist. Weil vorne da, wo die Füße drin sind, da steckt die Ur-DNA jedes weißen Cis-Mans drin. In diesen Pantoffeln vorne. Und daraus kannst du eigentlich, wenn du da Proben rausnimmst, kannst du dir einen alten weißen Mann zusammenbauen aus diesen Pantoffel-DNA, die da drin sind. Ja, weil
ich bin geprägt von der Umweltbewegung der 70er Jahre, 70er und 80er Jahre und bin tatsächlich in der Birkenstock-Welt, hab da aber verschiedene
Modelle. Ja, aber du bist auch erst vor ein paar Jahren. Was war denn? Du bist
das
ja
jetzt stimmt auch nicht. Das stimmt nicht, ganz kurz. Bei uns war Birkenstock, war bei uns familiär ein größeres Statussymbol als Autos, weil das gerade noch so im Bereich des finanziellen Möglichen waren. Und das war wirklich so, da wurden dann auch nicht die Pantoletten von Deichmann, diese nachgemachten oder sowas, wo die so in der Art Birkenstock sind, sondern es war wichtig in der Familie früher, Hausschuhe ist wie Matratze. Du musst da einmal ein bisschen investieren, weil du verbringst am Tag ein Drittel deines Lebens in Hausschuhen. Weißt du?
Das ist so, ein Drittel deines Lebens verbringst du in Hausschuhen. Ja. Das ist so.
Und da muss man wirklich investieren, also nicht viel investieren, aber schon, da sollte man gucken, dass es vernünftig ist. Das ist genau wie mit der Matratze. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten immer gute Matratzen.
Ja, aber du hast doch im Winter trägst du doch auch nicht so, wenn es mal so kalt ist, fußkalt ist, dann trägt man doch auch Pantoffeln oder welche, wo die Füße zugedeckt sind. Oder?
Und da habe ich jetzt was ganz Neues. Das habe ich gelernt von der Maskenbildnerin. Und zwar hole ich Socken. Mir so. Oh, nein, ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht. So wie Pullover, nur für die Füße. Socken.
Nee. Socken, Pullover für die Füße.
Nee, ich habe mir letztens aus dem Drogerie DM Rossmann Ding, habe ich mir so Rückenwärmer geholt. Und wenn du die an so kalten Tagen, die weißt du, diese Pads, die man hinten drauf macht, wo immer drauf steht, bitte nicht auf die nackte Haut, sondern auf die Kleidung drauf. Und wenn man die auf die nackte Haut tritt, das ist wie Chili-Huhn. Das ist wie Chili-Huhn am Fuß.
Für Geschlechtsteile.
Das ist wirklich richtig heiß und das hält auch 24 Stunden. Ich frage mich was in diesen komischen Wärmepacks drin ist. Ob das irgendwie so
Tschernobyl. Muss man mal aufschneiden und trinken, dann weiß man's.
Hallo Tobi Schlegel, was machst du denn hier?
Und schon hast du Tobi Schlegel. Ey, für alle Tobi Schlegel-Fans, die jetzt nochmal Bock haben, ihn privat kennenzulernen, gibt es die Möglichkeit. Nein, oh, das ist jetzt auch zu markant.
Nee, aber ey, bitte nicht. Lass uns, ich möchte rauskommen aus dieser Entschuldigungsschleife. Man muss die Probleme konstruktiv lösen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Computerfreaks da draußen, ne? Wenn ihr das Gefühl habt, draußen im Internet, passieren Dinge, die sollen da nicht passieren, dann wendet euch einfach an die Polizei und dann könnt ihr vielleicht zusammen. Gibt's das eigentlich wirklich, dass Leute, so Detektive wie früher TKKG, stell mal vor, die finden, gibt's das in echt eigentlich, dass Leute was in echt rausfinden und dann zur Polizei gehen und die Polizei dann nicht sagt, nee, fick dich, wir machen das selber, sondern dass sie dann dankbar ist und sagt, geil, dass ihr den Kriminalfall löst, ich hole mal einen Kommissar Glockner und dann machen wir das zusammen. Gibt's das eigentlich in echt?
Ich hoffe, dass es irgendwo noch, ich weiß auf alle Fälle, dass es sogenannte Polizisten gibt, die für ihr Viertel, in Berlin ist es so beim letzten Mal geklingelt und da hat sich ein Polizist vorgestellt, weil er der Vertrauensmann für mein Barrio war. Das fand ich irgendwie sehr angenehm. Mit dem habe ich dann eine Tasse Kaffee auf meiner Terrasse vor ein paar Jahren getrunken.
Ach.
Ohne Grund hat der geklingelt und ich fand, das hatte so was alt, gut bürgerliches, also, und ich fand das irgendwie schön. Er meinte, ja, ich wollte mich nur mal vorstellen, Sie wohnen ja auch neu, Herr Schulz hier, das hat sich ja in der Nachbarschaft rumgesprochen.
Ach so, so Promi-mäßig, oder? Also er wusste, wer du bist.
Ja, aber er meinte auch, aber ich bin hier öfter mal, die Nachbarn kenne ich auch, ich finde das immer ganz gut, wenn man hier die Leute kennt. Und dann saß ich da mit dem und dann hat er mit mir geredet und es war sehr, sehr nett und wir haben eine Tasse Kaffee zusammen getrunken. Ist mir aber auch nur einmal passiert. Und,
oh, das ist aber nett, aber war das Bargeld denn hinterher noch da? Weil das, du weißt, du bist in so einem Alter.
Bargeld war noch da hinterher.
Du bist in so einem Alter, wo man auch diese Enkeltrickgeschichte.
Nee,
hallo,
nee,
Olli,
nee.
Hier ist dein Sohn.
Oh, das wird bitter, wenn die den Enkeltrick mit mir machen wollen. Oh, das wird bitter.
Ich bin's dein Enkel.
Der ist kam rein, der war nett.
Ich schicke Polizisten vorbei, der fühlt sich mal mit dir da. Und dann sitzt du da auf der Terrasse und währenddessen räumt er dann da irgendwie so eine...
Räumt er bei mir leer.
Räumt er so eine Kinderbande, die ganze Bude leer. Huch.
Das ist ja auch so schön. Unsere Hörer können mir auf alle Fälle gut dabei zuhören, wie ich gerade alt werde. Mir kann man... Der Übergang in den Herbst des Lebens wird hier offiziell eingeleitet auf Spotify. So, Jan, ich muss jetzt dir Folgendes sagen. Ich stehe vor einer großen Autovermietung.
Okay.
Ich muss den Wagen jetzt abliefern und würde jetzt gerne ganz kurz Pause machen und was auf unsere Fidi- und Bumsi-Liste packen.
Ja, was willst du denn auf die Liste packen?
Ich packe gerne... Ich habe seit ein paar Tagen hat mir auf meiner Facebook-Seite ein Hörer, Olli, dieser Song geht doch voll ab, und hat mir von Dave Edmunds Steel Claw raufgemacht von 1984. Und auf einmal kam alles wieder hoch. Mhm. Gesamten Gedanken. Daniel da Silva, alter Klassenkamerad, ganz liebe Portugiese gewesen. Ich erinnere mich an seinen Namen, obwohl wir uns seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. Mhm. Daniel da Silva fand ich immer schon mal einen geilen Namen. Liebe Grüße, falls irgendjemand den kennt aus Hamburg, Portugiese, mit dem ging ich zur Schule. Der hatte einen Onkel und er war damals schon Musikfan. Und der hat mir einen Schuhkarton geschenkt von seinem Onkel, nur mit Kassetten. Und da war diese Platte, Riff Ruff von Dave Edmunds dabei. Ich habe dieses Lied 20 Jahre nicht gehört. Und man kann sagen, was man will, das Lied geht so ab. Das ist immer noch so geil. Steel Claw, vielen Dank für diese Erinnerung von Dave Edmunds. Den Song packe ich jetzt auf die Liste. Scheiße, ich komme hier nicht mehr rein. Oh moin, kann ich hier parken?
Genau, aber normalerweise immer draußen parken.
Sorry. Danke. Jan, der nette Mann von der Autovermietung hat mir gerade aufgeschlossen. Hast du vielleicht im Hintergrund gehört?
Habe ich gehört. Du, Olli, wir machen ein kleines Päuschen. Wann hören wir uns denn dann wieder? In zwei Stunden oder sind wir gleich wieder da?
Ich bin in einer Stunde wieder da. Das werden die Hörer. Das ist ja das Geile am Podcast. Wir drücken nur gleich auf Stopp und Pause und dann geht's weiter. Und dann auch mit viel aufgeräumteren Soundkulissen. Also sorry für die erste halbe Stunde jetzt.
Nee, es war eine super halbe Stunde. Das ist wirklich fast so, wenn du Auto fährst, da bist du wirklich bei dir selber total. Das ist ein psychologischer Trick.
Ja, beim Autofahren bin ich Mann. Mann und Mensch. Das ist eine der wenigen Freiräume, die uns Männern noch bleibt. Da ist Auto und die Autobahn. Und die Penispumpe. Ansonsten haben wir ja kaum noch was, wo wir Männer sein können.
Der einzige Freiraum, der mir als Mann noch bleibt, ist der Freiraum in meiner Penispumpe.
Ja, der einzige Freiraum, den wir Männer noch haben, ist der Raum in der Penispumpe. Finde ich ein gutes Slogan. Irgendwas mit Penispumpe, bitte. Heute. Titel der Sendung, irgendwas mit Penispumpe.
Ja, aber ich find Fass und Flauschius ist schon nicht schlecht.
Fass und Flauschius? Nee, hast du vollkommen recht. Fass und Flauschius.
Fass und Flauschius, und, weil ich weiß, wir haben viele Autonarren.
Klammer
und,
Penispumpe.
Ja. Und Leute, weißt du, diese Schauspieler, die man nicht kennt, wenn man nicht in dieser Filmwelt drin ist. Ich weiß nicht, wer da alles mitspielt, aber es sind immer Namen, die offenbar in irgendeiner bestimmten Zielgruppe sehr berühmt sind. Aber außerhalb von dieser Fast and Furious Welt kennt die niemand. Paul, Joe Rogan? Nee, wer ist Joe Rogan noch?
Joe Rogan ist der Podcaster Nummer 1.
Das ist die Sandra Maischberger aus Amerika bei Spotify, ne?
Das ist der Sänger Maischberger von ja,
so Spotify USA.
Hast du noch was für die Liste? Weil ich will mal ganz schnell absafen, weil wir sind hier wirklich in einer ganz heiklen Konstruktion.
Ich wünsch mir einen Song, weil um einfach nochmal zu unterstreichen, dass wie mein Verhältnis ganz tief in mir drin zur deutschen Polizei ist. Das ist nämlich ein Verhältnis, was bei mir, also auch finanziell, also sehr wichtig. Ich habe sehr viel an der Polizei verdient durch einen Song, den ich auf die Liste packe. Nämlich Ich habe Polizei, der Song heißt vom Polizistensohn, habe ich viel GEMA mitbekommen. Und ich kann nur sagen, ich bin leidenschaftlicher Steuerzahler. Ich habe viel von dem Geld an die Polizei auch wieder zurückgegeben. Das ist ein Kreislauf der Liebe. Ja, in diesem Sinne, wir sind gleich wieder da und dann ist Olli nicht mehr im Auto, aber es war eine tolle mobile Sendung und viele Grüße an den Autovermieter.
Ja, liebe Grüße auch mal von Laura. Danke, dass das. Tschüss, wie war Laura. Das für dich, Laura, gerade? Wie war es für dich?
Ja, war sehr schön. Der Abend schläft ein.
Super. Dann sind wir gleich wieder da, hier bei Fest und Flauschig, bei Flausch und Furious.
Genau, bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Nö.
Ja, nö. Und mit einer ganz anderen Qualität melden wir uns aus der Halbzeit zurück. Hier sind Günther Delling und wie...
Stefan Netzer, Peter Netzer und Günther, Günther Delling, beide heißen Günther.
Die Günnis sind zurück. Die beiden, die Dellinger und der Netzer, die sind wieder da. Ich befinde mich jetzt in meinem kleinen Heimstudio. Wir müssten mit viel besserer Qualität jetzt
besser
zu hören sein. Ich jedenfalls. Du bist ja immer mit hervorragender Qualität.
Also akustisch, aber nicht inhaltlich. Inhaltlich immer schwierig.
Innerlich immer schwierig. Ich bin richtig, Jan, ich bin heute früh aufgestanden. Ich habe mich so abgehetzt. Du hast Termine, ich habe Termine. Und jetzt komme ich an zu Hause und habe so richtig so, die Beine sind schwer. Ich habe ein bisschen Angst. Ich war unterwegs in Hamburg. Da sind sowieso die Idioten natürlich am Schulterblatt in der Katze gewesen. Und 100 Leute haben falsche Adressen eingegeben. Und jetzt weiß man nicht genau, wie weit die Seuche gerade sich gerade in Hamburg ausbreitet. Das alles hinterlässt mich hier mit so einem mulmigen Gefühl hinter dem Mikro. Ich hoffe aber es besser. Ich habe trotzdem natürlich Maske getragen, aufgepasst. Und außerdem habe ich eine Schwermut, von der ich mich nicht gerade frei machen kann. Wenn man so sieht, das Weltgeschehen, gibt es so Tage, da frage ich mich immer, ob es sich dann jetzt gerade lohnt, eine witzige, leichte Insta-Story zu machen, wenn man so weiß, was für Themen gerade sind. Ich weiß, man sollte nicht immer abhängig machen, was von allen. Und Leute werden einen wieder belehren und sagen, ey, man muss ja trotzdem auch nochmal Spaß haben können. Aber es gibt Tage oder auch gewisse Problematiken, die es mir nicht unbedingt leicht machen. Dann immer den Quietsch für den leicht wackeren Moderator.
Also meinst du, bist du auch manchmal einer, der immer aus der Rolle fällt und ab und zu mal so sagt, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt, meinst du? Und dann bereut man es aber auch im Nachhinein oft, ne?
Ja, man bereut einiges. Guck mal, jetzt haben wir gerade eine Stunde Pause gehabt zwischen der Autofahrt und machen jetzt weiter und ich rekapituliere die erste Stunde. Und dann habe ich das eben erzählt mit diesen Autoverkäufern, mit den French Nails. Jetzt schreiben mir wieder Leute, warum die das nicht verstehen, dass das auch ein bisschen ironisch und witzig gemeint ist und denken, warum willst du denn, dass die dich so nett behandeln wie ein bisschen?
Manchmal
kriegt man man redet so Quatsch und meint es auch so nicht ernst oder es sind so Sachen, die einem auffallen. Und manchmal gibt es so Leute, die so bierernst einen darauf ansprechen und dann versuchen, das so runter zu auf so eine realistische Ebene.
Ja, aber das ist der alte rhetorische Trick, wenn du keinen Bock hast oder wenn jemand fertig machen willst, versteh einfach den Witz falsch. Also einfach, weißt du, du kannst dein Leben lang durch die Gegend laufen und menschenfeindlichen Blödsinn ins Internet pusten und wenn du dann irgendwie mal selber einen reingedrückt bekommst, auf einmal einen auf Mutter Teresa machen und den großen Moralisten und absolut keinen Spaß verstehen. Also mit diesem komischen Taschenspielertrick, da kannst du in den 80er Jahren kannst du da eine Boulevardzeitung mitleiten, aber das ist Welcome to the Internet. Es ist nun mal anders. Ich muss auch sagen,
ich habe eine Theorie zum Internet, ganz kurz noch, Jan. Oh. Weißt du, warum das mit dem Internet Probleme gibt und warum Leute es immer noch nicht hinkriegen, höflich miteinander zu reden oder warum diese Diskussionsspirale so schnell nach oben driftet, weil die Menschen nicht vorbereitet waren wie aufs Fernsehen. Fernsehen hat langsam angefangen mit einem Programm, mit zwei
Willy Brandt hat auf den Knopf gedrückt und dann war auf einmal das Fernsehen da, glaube ich, so war das in Deutschland. Und so ein Moment, ich habe eine Idee, ganz kurz, Vision, pass auf. Und zwar würde ich jetzt, man muss immer ein bisschen aufpassen, ich versuche das mit so einer Leichtigkeit zu erzählen. Mir tut es aber wirklich leid, dass ich einfach mich nicht unter Kontrolle hatte. Und ich bin ja ein sehr kontrollierter Typ und ich hatte mich wirklich nicht unter Kontrolle. Ich war wirklich richtig, auf allen Ebenen richtig sauer, für einen kurzen Moment. So, und um das wieder gut zu machen, zum einen, ich habe mich jetzt entschuldigt, aber ich würde vielleicht mit irgendeinem Offiziellen, vielleicht sogar dem hoffentlich, wenn er mir das nachsieht, vielleicht sogar mit dem betreffenden Minister, gemeinsam das Internet starten, in einer Zeremonie, wo wir auf gemeinsam auf den Knopf draufdrücken und ich würde mich dann auch an, also klar kann man das dann kritisieren, also als Vertreter dieser jungen, wilden Internetgeneration zusammen mit LeFloid, ich ja. und noch...
musst du dir die Haare noch färben.
Ja, und irgendwie Vanessa, nee, wie heißen sie noch hier, Pomelo Reif und Laura Müller von dem Wendler. Und am Ende gibt's für alle einen Rabattcode und kriegen alle ein Grundgesetz für 10% weniger oder sowas. Kann man sich dann bestellen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mit einem Rabattcode bei Insta. Irgendwie sowas. Ja. Dass man zusammenwächst, weißt du, dass die Gesellschaft wieder, dass wir wieder gemeinsam aufeinander zugehen auch. Und auch Fehler eingestehen. Auch sagen, sorry Leute, sorry, aber hab auch Verständnis mal für mich, weil ganz ehrlich, die Kacke ist, stapelt sich hier bis zum Dach. Ey, was glaubst du denn eigentlich, was hier los ist?
Meinst du, es fällt vielen Menschen schwer, sich zu entschuldigen, auch wenn sie mal einen Fehler gemacht haben?
Glaube ich, auf jeden Fall. Ich weiß noch, als ich diesen einen Witz gemacht habe mit dem China-Restaurant, was aber gar nicht so witzig, also ich habe, glaube ich, nur als Gag gesagt, da gab es wegen, weil es am Anfang von
Corona war. Mit dem Fleisch, wo man nicht mehr
durchgesagt, nee, das war es nicht. Ich habe gesagt, da gab es Rind, Katze, Huhn und Fledermaus wegen Corona. Und da habe ich quasi nachvollziehbaren Stress bekommen von einer, ich sag mal, einer Internetgemeinde, die mir vorher gar nicht so präsent war, und habe das wirklich in dem Moment erst geschnallt, dass das offenbar ein Ding ist. Hast du nicht
drauf geachtet in dem
Moment? Nein, aber das ist ein Ding ist und dass einfach Leute, ja, mal ohne Witz, wenn du jetzt Olli, keine Ahnung, erstmal nicht Olli Schulz heißen würdest, aber so aussehen würdest wie jetzt, dann würdest du alleine das, nur dieser Fakt und alles gleich wäre, dann hättest du schon, ich sag mal, 500% mehr Scheiße in deinem Leben abbekommen, als du ohnehin schon abbekommen hast. Mal so ohne
Ich hab Dreck gefressen, Jan. Das wollen wir jetzt mal nicht hier unter den Teppich kehren. Ne?
Ich hab's letztens erzählt, als wir uns, ich weiß gar nicht, mit irgendwie einem privaten Kreis, nee, halb privaten Kreis über dich unterhalten, habe ich mal gesagt, ja, aber Olli und ich weiß, wir sind unterschiedliche Menschen. Und wir haben aber beide auf eine andere Art in unserem Leben ganz viel Scheiße mitgemacht, aber auf eine andere Art. Die Scheiße ist trotzdem gleich. Und Olli, der ist so froh, dass wir jetzt gemeinsam diesen Job haben. Wir sind so irgendwie, das ist wie so eine... Weil sagt einer, es läuft aber gut zwischen euch. Ja, wir müssen uns auch nicht jeden Tag antelefonieren. Es ist irgendwie so eine Art von Verständnis. Und das ist einfach Scheiße gefressen haben. So.
Das meinst du, so wie Jesus and Bones.
Genau.
Weißt so du, wie Jesus and Bones. Weißt du, worauf ich mich schon freue? Mhm. So in 5 bis 6 Jahren, wenn das nicht mehr läuft mit Deutschrap vielleicht, oder die zu alt geworden sind, dann kommt noch eine Sache, die Bushido, dann die ganzen Biografien. Dann kommt jede Biografie von jedem Rapper, der erzählt, durch welche Scheiße er gegangen ist. Mhm. Dann kommt die, ich habe Scheiße gefressen, das war mein Leben bis jetzt. Da gibt's noch eine große, und das wird alles auf Bild beworben dann später.
Na, das glaube ich nicht. Also in 5, 6 Jahren, da muss man mal gucken, ob da das jetzt auf Bild noch so, ob das noch funktioniert, ob das überhaupt noch ist.
Ob's Bild dann noch gibt.
Ich war mal in Amerika in so einem alten Vergnügungspark, der aber seit 20 Jahren leer steht. Wenn man zwischen Los Angeles und Las Vegas mit dem Auto fährt, da fährst du durch die Wüste durch und da hast du links und rechts so liegen gelassene Unterhaltungsprojekte. Und ich stelle mir mal vor, die Bild-Zeitung oder auch die Welt oder überhaupt der Springer Verlag, in 5 Jahren ist das wie so ein abgebrannter Freizeitpark, wo lange keiner mehr drin war. Weißt du, man geht da rein und man denkt so, ah ja, früher war hier mal ein Karussell, oder irgendwie hatte das früher mal was und das war bestimmt früher auch mal wichtig, aber irgendwie ist das heute alles tot. Und irgendwie so leer und auch traurig und ein bisschen beängstigend. Vielleicht ist das sogar jetzt schon so.
Vielleicht ist es schon so ein bisschen so, ja. Oder? Wird das große Aussterben, meinst du?
Nicht aussterben, sondern eher so, so eine Lähmung bei vollem Bewusstsein.
Was kannst du haben?
Naja,
aber. Wann ich das letzte Mal, kann ich auch mal kurz sagen, mir ist der Klassiker vorgestern passiert.
Was denn?
Ich habe ein Themenwechsel, aber es fällt mir gerade ein, ich habe ein Bistro-Baguette mir gekauft, lange nicht mehr gegessen. Wurde mal wieder Zeit für ein Bistro-Baguette, ne?
Von Dr. Oetker kann man, Dr. Oetker.
Ich glaube, Dr. Oetker, es gibt das auch noch in der Billigvariante.
Von Wagner und ja.
Wo am Rezept seit 20 Jahren nicht mehr gebastelt wurde. Das Ding schmeckt genauso wie immer. Und dann habe ich das, und ich habe das so lange nicht gegessen, dass ich den größten Fehler gemacht habe, den man eigentlich nur als Anfänger macht. Ich hab's rausgenommen, hab's direkt reingebissen. Komplett, erster Biss, komplett Gaumen verbrannt. So hart. Ich versuche mit der Zunge, das unter den Zähnen rauszupulen wieder. Es war so heiß, Gaumen danach, es hat einfach nicht mehr geschmeckt. Und ich glaube, die ersten 30, 40 Bistro-Baguettes deines Lebens, da weißt du gleich, wie die schmecken, weil du dich einfach beim ersten Bissen so derbe am Gaumen verbrennst, dass du einfach noch nie gewusst hast, wie schmeckt das eigentlich wirklich, wenn man das normal isst.
Ohne Schmerz.
Ist ja so. Ohne Schmerz. Wie schmeckt das eigentlich ohne Schmerz?
Und weißt du, das ist wirklich, aber das Bistro-Baguette, das ist eine derart kulinarische Säule in Deutschland.
Ja. Wie die Champignon-Plätzchen oder Plätzli, wie die heißen. Das sind sozusagen, das sind die Dinosaurier des Tiefkühlfachs im Supermarkt.
Ja, und ich frage mich auch, ob das so in der Tiefkühlwaren-Vertreterhierarchie, ob das so die Silberrücken sind, die das Game so beherrschen. Weil es gibt, weißt du, nur einer kommt immer mit dem Lieferwagen und nur der hat die Bistro-Baguettes. Und alle wissen, okay, der ist schon seit 30 Jahren. Wir haben alle schon kommen und gehen sehen. Der hat die ganzen Moden, Barmi Goreng, irgendwie mit...
Ich habe hier Parmafrost, oder wie die heißen. Bofrost. Ich habe Bofrost schon gesehen. Die hatten auch mal hier viel mehr im Regal. Und ich habe hier gesehen, als damals hier die mit den Calamari-Ringen aus Spanien kamen. Gab's auch mal 1-2 Jahre. Aber sind auch wieder von weg. Aber hier, die Salami und die Schenkendinger vom Bistro Baguette, das ist immer noch gleiche Größe im Tiefkühlregal. Also das ist so wirklich und bestimmt.
Es ist nicht immer schön, da reinzubeißen. Man fühlt sich auch nicht immer gut, wenn man das aus dem Tiefkühler holt, weil man denkt, ach komm, das ist diese Situation, wo man denkt, gehe ich jetzt noch irgendwo hin? Und
dann gab es auch mal so Thomanns XXL-Schnitzel und lustiger Bauernhof, wo so Tiere in Schweine...
Oder diese Baguettes, die dann für die Leute mit kulinarischem Anspruch gemacht haben, die so aussehen wie wo handgemacht, so wie geknetete Ciabattas und so, wo dann auch so Lauch mit drauf ist und vier Käse, ich will nicht vier Käse, ich will eine Soße, wo ich nicht genau weiß, ob da überhaupt Käse drin ist.
Ja, vier Käse auf einer Pizza, die Tiefkühlpizza ist der größte Schrott, alle vier Sorten schmecken gleich. Das hält sich einfach nicht, das Aroma, der ist eigentlich, du kannst vielleicht noch ein bisschen merken, dass das eine Gorgonzola ist, aber eigentlich ist es egal, was für ein Käse auf der Tiefkühlpizza ist. Ich habe übrigens noch die Capital Bra Pizza gegessen.
Und wie war die?
Die war okay, die war ganz gut. Besser als seine Mocke, wirklich. Also ganz ehrlich. Also die Pizza ist geiler als sein. Ich habe mir gerade seine neue Platte angehört. Und ich muss sagen, ich finde ihn sehr talentiert. Ich verstehe, warum der so erfolgreich ist. Aber jetzt ist er hat den Shark für mich gejumpt. Als ich als großer Capital Bra-Experte würde sagen, dass das die Platte ist, die die Leute auf den Sack gehen wird. Weil die ganze Zeit nur, hey, die Kleine, wir können schon wieder tanzen mit der Labrina und dann machen wir so schön und wir ziehen ein bisschen Kokain. Ja. Ich habe so gute Laune, denn ich bin Millionär. Aber es ist auch wirklich okay. Ich finde, die Platte Berlin lebt 2 mit Samra, da sind viele gute Hits drauf. Das muss man wirklich sagen. Der hat's voll drauf. Ich habe mich lange gewundert, aber der ballert 20 Songs und da drauf, fast alles Ohrwürmer. Kannst du schnell mitsingen am Ballermann, überall, trotzdem catchy, gute.
Und hier kommt noch was aus dem Vertrieb, Olli, weil wir sind ja gerade in so einer Zwischenphase. Corona hat so alles künstlerisch ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und man muss.
Corona ist scheiße.
Ja, es wird auch wieder schlimmer übrigens. Also wir können uns darauf einstellen, dass wir bald wieder täglich machen, weil jetzt die RKI-Zahlen wieder so ansteigen, dass wir hier noch in 4 bis 8 Wochen, wenn die Leute jetzt nicht endlich mal sich zusammenreißen und dieses Berlin rumgekornert, die letzten Tage hier im Sommer noch mal schön genießen. Nee, Alter, ihr steckt euch wieder an mit der Scheiße. Und das ist, dann haben wir den jetzt im Oktober, November, Dezember haben wir dann wie April, Mai, Juni. Und da habe ich absolut keinen Bock drauf. Das Geile war, dass man da wenigstens mal auf den Balkon gehen konnte oder mal irgendwie auf die Straße gehen konnte.
Mit dem Hund raus konnte. Das kann ich mal wahrscheinlich immer noch. Aber trotzdem, es ist einfach, ich habe auch überhaupt keinen Bock. Wir hatten ja wirklich noch gar keinen richtigen Lockdown hier gehabt. Und das kann uns irgendwann noch bevorstehen.
Ja, also, genau. Deswegen zusammenreisen. Aber weil alle jetzt ja andere Vertriebsgeschichten sich, also irgendwas zum Kohle verdienen. Ich habe eine geile Medienidee für dich. Und zwar, weil du das immer so schön machst, du bewertest ja Platten und dein Urteil ist mir zumindest immer viel wert und ich kaufe mir auch Platten. Wenn du sagst, eine gute Platte, dann kaufe ich mir die und stelle die hin und sage, eines Tages höre ich die mal und dann werde ich daran zurückdenken. Aber du könntest theoretisch so ein System machen wie diese Tests von Focus Online oder Focus, der Ärztetest. Weißt du, es gibt doch bei den unseriösen Ärzten hängen immer so Focus-Urkunden im Wadezimmer, wo man da so 70 Mal Arzt des Jahres oder sowas geworden. Und sowas könntest du vielleicht für Musik machen, dass so Olli-Aufkleber auf Platten draufkommen. Also Capital Bra macht eine neue Platte draus, oder wie der Spiegel-Bestseller-Aufkleber, wenn man einen Bestseller macht zum Beispiel. Dann wird das ja auch draufgeklärt.
Also falls, dass mein Name also, falls man, eine Marke ist, die
das sorgt genau.
für Qualität. Also bei Musik traue ich mir das ohne weiteres zu.
Dass du ein Qualitätsurteil als Aufkleber rausbringst und das kostet aber Geld, wenn man diesen Olli-Aufkleber haben möchte. Und dann zum Beispiel, was hast du eben zu Capital Bras neuer Platte gesagt? Einfach so 2 Schlagworte. Voll gute Platte. Olli.
Seine Pizza, Pizza ist aber geiler. Auch steht auf der Platte. Gute Platte, seine Pizza ist geiler.
Olli Schulz. Und dann steht das halt mit dem Plattenregal. Plattenregal, müssen wir den jüngeren Leuten erklären, was ein Plattenregal ist. Oh Mann. Habe ich diese Woche mich drüber unterhalten. Es ging um Läden, wo man Platten, CDs, Bücher kauft. Das ist ja ein ganz klassisches Vertriebsmodell. Und in den 80er Jahren war das der Ort, wo das richtig wichtig war. Oder früher auch. Also das war der Ort, da wurden Hits gemacht und das war ein wichtiger Ort. Wie im Supermarkt, der Ort, wo das Champignon-Baguette liegt, das ist ein wichtiger Ort in der Tiefkühltruhe und da sind Vertriebsleute, die kümmern sich drum. Und das war früher in den Plattenläden so. Und dass es Künstler gab, die ihre Eltern zum Beispiel, wollten die Platte kaufen, dann waren die Eltern so erbost, dass der Künstler so schlecht platziert ist, dass die Eltern sich bei der Plattenfirma beschwert haben. Und auch Künstler, die rumfahren und gucken, wo ihr Album platziert war. Oder wo das, ich war in mehreren Buchläden, hab geguckt, wo das Buch war. Hab ich geguckt. Habe ich mich verkleidet?
Bist du, hast du dich verkleidet? Das ist ja das Geile. Mit Maske kann man jetzt sowas einfach machen. Da kann man auch seine eigenen Bücher kaufen.
Endlich. Habe ich versucht.
Und die auf Platz, so wie Klicks kaufen. Das ist aber, Bücher kaufen ist gefährlicher. Also, da kannst du fotografiert werden.
Ich habe gehört von einem berühmten deutschen Popstar, dessen Vater in den 80er Jahren durch die Plattenläden in dessen Wohngebiet als Wohngebiet, nicht mehr den Ort darf ich nennen, weil dann kann man direkt auf den Künstler zurückschließen, rumgefahren ist, der Vater mega sauer und immer darauf geachtet hat, dass in allen Plattenläden die CD oder die Platte seines Sohnes immer vorne war und sich auch beim Plattenvertrieb beschwert hat darüber. Das in den 80ern, großer deutscher Popstar, ich möchte da nicht weiter drüber reden, großer deutscher Popstar. In den 80er Jahren.
Als meine erste Platte rauskam 2003, habe ich die auch ein paar Mal selber gekauft im Plattenladen. Und das ist kein Witz. Vielleicht so 5-6 Mal. Ich hatte gar nicht so viel Geld. Ich war ja ziemlich pleite, als meine erste Platte rauskam. Und bin aber so, wenn ich dann 20, habe ich bei Mediamarkt, habe bestimmt 6-7 Stück mal meine eigene Platte gekauft.
Und dann?
Ich zu Hause einen Karton. Da habe ich einfach die auf dem Konzert für weniger Geld wieder weiterverkauft. Ich wollte einfach, dass irgendwie Bewegung ist auf dem Markt, auf dem Plattenmarkt bei mir. Ich habe gedacht, die kauft nicht einer.
Ich wollte, dass Bewegung kauft nicht
einer. Ja, wirklich, ist so gewesen. Und ich war richtig stolz, als ich ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Meine allererste Platte, dann bin ich zum Mediamarkt gegangen und bin da am Regal immer wieder vorbeigegangen. Mhm. Hab die natürlich auch nach vorne gestellt, ganz affektiv. Ja. Von hinten, weil ich stand jetzt nicht vor, habe ich das dann überall vorne hingestellt.
Santiano, vor die Santiano-Platten. An die Wand gab es damals noch nicht Santiano.
Darf ich mal kurz ein ernstes Thema ansprechen, was jetzt gerade diese Corona-Zeit und die Musiker- und Künstlerlobby angeht? Und das Ganze ist, man hört es von vielen, das muss ich mal ganz kurz loswerden. Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit Tim gehabt. Tim Melzer habe ich gestern getroffen. Und da kam eine Sache raus, die sich leider ein bisschen diese Koch- und Gastronomie-Szene hat sich ganz gut. Tim hat auch einen Auftritt mal bei Lanz gehabt unter Tränen und gesagt, das muss irgendwie weitergehen. Und es gab da auch eine Lösung und staatliche Förderung. Und das hat die Kultur-Szene nicht hinbekommen. Und unter Musikern muss ich mal eine Sache, die sich gestern im Gespräch rausbekommen habe, feststellen. Musiker haben einfach keine geile Lobby. Und so ein bisschen ist man auch selber schuld dran an dieser ganzen Scheiße, die gerade stattfindet. Weil es gibt keinen Fürsprecher für die Musikszene, für die ganzen Bands, für die Clubs. Keiner fühlt sich dafür irgendwie berufen, das mal zu machen. So wie Tim das auch gemacht hat. Man ist auch zu zersplittert und Musik ist aufgeteilt in viele große Firmen. Das ganze Ticket, also eigentlich ist die gesamte Musikbranche in Eventim und Live Nation, das sind die beiden größten Firmen, die machen die gesamten Kartenkontrolle. Dann gibt es Scorpio, Marek Lieberberg und dann gab es mal ganz viele kleine Festivals. Und diese ganzen kleinen Festivals werden jetzt gerade, weil sie pleite gehen, aufgekauft. Und die werden alle diesen großen Firmen übertragen. Und die haben natürlich auch gar kein Problem, weil so ein riesen Konzern, der kann wahnsinnig gut überleben. Und der wird in 3 oder 4 Jahren wieder Coldplay und all diese großen Bands durch die Stadien schicken. Und die werden genug Geld haben. Und all die ganzen kleinen Festivals werden gerade aufgekauft. Und irgendwie haben alle Musiker, und es ist ja auch so unterschiedlich, welche Musikrichtung das macht, kein Sprecher. Man hat nicht irgendwie eine Community. Es gibt die GEMA, aber da geht keiner zu einer GEMA-Versammlung. Das ist auch was anderes. Und das ist, glaube ich, das große Dilemma, was sich auch die Kulturszene mal selber fragen muss. Ich mir auch, warum man doch als Künstler dann das echt nicht hinkriegt, irgendwas zu finden. Es gab so ein paar Rettungsaktionen. Ich habe auch ein paar mitgemacht. Ich muss im Nachhinein fragen, ich weiß nicht, welches Gremium das Geld dafür gerade aufgeteilt hat. Deswegen, es ist so undurchsichtig. Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen. Deswegen, wenn Leute mich fragen, machst du hier mit bei der Rettungsaktion, weiß ich nicht genau, ob ich das machen will, weil ich nicht genau weiß, wie das Geld aufgeteilt wird. Viele andere Sachen haben es besser hingekriegt als die Musikszene. Wir haben irgendwie so ein Udo Lindenberg würde man es jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt abnehmen, aber es gibt sowas nicht. Man ist auch vielleicht ein bisschen zu sehr im Konkurrenzdenken und Musik ist ein bisschen verkauft an große Firmen und an große Clubs und Stadien, aber viele kleine Läden und vieles, wo dann das Große entstehen soll, stirbt gerade. Und es gibt keine richtige Lösung dafür, Jan.
Ja, und die Leute, die da arbeiten, also gerade Veranstaltungstechniker, Leute, die die Bühnen aufbauen, und das ist ja immer eine Infrastruktur. In jedem kleinen Nest gibt es eine Veranstaltungstechnik und es gibt immer einen.
Ja, und die am meisten wirklich gefickt
sind. Ja, und das sind die, die haben, was
sie haben. Und die ganzen Läden und diese Menschen, die das wirklich, es gibt Clubs, in denen ich spiele, wo der Typ das aus Leidenschaft macht und nie Plus macht, sondern seine Miete zahlt.
I know.
Und ich spiele immer noch in solchen Läden.
Genau, aber ganz kurz, weil eine Sache, glaube ich, wichtig ist, es sind nicht nur die Clubs, sondern was ich total krass finde und was unterrepräsentiert ist, in Berlin gab es vor 2 Wochen da eine Demo zu, dass natürlich die in jeder Stadt gibt es einen Anbieter von Veranstaltungstechnik, weil das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Konzerte oder Kultur, das sind Leute, die machen die haben diese ganzen Rigs irgendwie rumstehen, irgendwelche Stangen und diese Alu-Dinger, wo dann die Lampen dran geschraubt werden, je nach Größe der Stadt. In Berlin gibt es wahrscheinlich 30 Stück davon, in Paderborn gibt es da 2 von, in Bremen gibt es da 2 von und so. Und diese wichtigen Jobs für alle, die Konzerte machen wollen, ja, die sind gerade richtig. Und da kannst du auch keinen Heizpilz hinstellen, wenn es keine Veranstaltungen gibt oder nur so ein paar, wo dann Leute in so 30 Leute vor der Bühne sitzen. Und
du wirst, entweder hast du Glück, was heißt Glück, du wirst aufgekauft von Live Nation oder Eventim. Das sind die beiden ganz Großen, die eigentlich alles in der Hand haben. Ich bin da übrigens auch, jeder ist da. Ich habe Rammstein zum Beispiel lange dafür bewundert, dass die unabhängig ihre Tickets verkaufen, unabhängig das alles machen, haben aber auch einen fetten Deal von Eventim gekriegt, das kann man gleich mal sagen, und haben auch ihre Tickets darüber verkauft. Ja, du bist als Musiker eigentlich nicht mehr frei. Du wirst irgendwann, und das ist auch gar keine Kritik, sondern nur, was heißt Kritik, und jetzt gerade stirbt wirklich der letzte Rest an kleiner Kultur weg, gerade an kleinen Indie-Bands und Indie-Szenen, so in kleinen Läden. Und das Logo in Hamburg ist nur ein ganz kleiner Laden, da war ich gar nicht so ein großer Fan von diesem Laden, aber es ist schade, wenn der wegkommt. Und dann gibt es noch ganz viele andere Läden und ganz viel Kram gerade, der, und es ist traurig zu sehen, dass wir nicht sowas haben als Musiker, nicht so eine Lobby. Grönemeyer könnte das vielleicht machen, aber wie macht man das ohne, dass der Herbert Grönemeyer, der auch Millionen verkauft hat und schwer reicht, ist da irgendwie ein gutes
Künstler. Ich finde, immerhin setzt er sich ein und nicht nur für kleine Künstler, sondern er setzt sich
auch. Er setzt sich total gut ein. Das ist auch gar kein Vorwurf. Ich meine nur, ich weiß selber nicht, wie das funktionieren könnte. Ich weiß nur, dass gerade viele Sachen, es ist übrigens auch nicht nur die Kulturszene, die gerade irgendwie nicht systemrelevant ist. Es sind auch ganz viele wichtige Sachen. Ich habe mich mit einer Sozialarbeiterin, das muss ich auch noch mal kurz erzählen, unterhalten, die gesagt hat, die Jugendämter und auch Gerichte, die waren über Monate hinweg jetzt geschlossen. Da sind so viele Sachen, auch häusliche Gewalt, so viele verschiedene Themen, die gerade so schwerwiegend irgendwie gesellschaftlich im Hintergrund geraten und wo einfach nichts gemacht wurde. Gerichte wurden geschlossen, Jugendämter wurden geschlossen, Sozialämter wurden geschlossen, viele so eine Sachen, weil die auch anscheinend, vor allem hier in Berlin ist mir das aufgefallen, nicht systemrelevant genug sind. Und das ist einfach, das ist mir alles so heute während der Fahrt auch in den Kopf geschossen, Problem ist, dass wir darüber nicht auch richtig diskutieren, weil wir nur über diese scheiß Corona-Leugner geredet haben und der Fokus auf diesen Idioten so lag und so viele Menschen gerade, die wirklich irgendwie Probleme haben und die wahren Probleme nicht sagen können, weil das alles so eine Punchline-Diskussion nur noch geworden ist. Und das macht mich auch alles sehr traurig manchmal. Das meinte ich gerade mit, was einem so schwer auf der Seele liegt. So, dass man so merkt, dass wichtige Sachen und viel gerade, es muss viel getan werden. Und es ist gerade total wichtig, dass wir gesellschaftlich reden und dass wir uns irgendwie um Sachen kümmern, die total wichtig sind und Leuten helfen. Und dass man nicht noch mehr verbittert und verhärtet und dass man auch diesen scheiß Virus ernst nimmt einfach.
Ja, ja, okay. Ich will da nichts dazufügen, weil ich immer denke, lass mal genau so stehen, weil ich mich künstlich auch noch aufregen.
Gar nicht. Das ist mir jetzt alles so rein.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst, und ich finde, ich habe noch eine halb emotionale Sache. Ich hatte diese Woche das sehr unangenehme Gefühl, dass viele Leute schon kennen natürlich und was ich natürlich auch in Teilen kenne, aber sehr konzentriert, dass man das Gefühl hat, und das beruhte nicht nur auf meiner Angst, ist eine unbegründete Angst, natürlich, weiß ich auch, aber ich stand Polizeibeamten gegenüber, die mir signalisiert haben, dass sie jetzt wissen, dass ich ihnen nicht traue. Weißt du? Also ich stand Polizeibeamten in Uniform gegenüber, die mich so angeguckt haben, so nach dem Motto, ja, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. So nach dem Motto. Und das war ein unfassbar beschissener Moment. Was willst du denn dann sagen? So nach dem Motto, ich weiß, ihr könnt da nichts für, aber es ist ja nun mal so, es tut mir total leid. Aber wie kriegen wir denn das jetzt hin? Und das ist nicht nur eine Sache, ich muss denen da nicht hinterherlaufen und ich erwarte auch nicht, dass die mir hinterherlaufen, sondern das ist eine Sache, da musst du dann einen Schritt nach vorne machen.
Das ist deprimierend zu sehen, dass auch ganz viele Instanzen einfach in der Schwebe hängen und selber, es gibt gerade, wir leben in so einer Schwammigkeit, es gibt keine Zielorientierung, es gibt nur noch irgendwie, du musst dir deine Leichtigkeit selber jetzt gerade irgendwo herholen, aber wenn du das so genau betrachtest, weißt du nicht genau, und das ist auch bei Polizei, ich weiß genau, was du meinst, ich habe auch das Gefühl, vor allem, wenn man auch selbst diese ganzen Berichte sieht, Spiegel TV, diese Demonstration und diese Polizisten, und das ist alles so völlig Wo, was ist hier eigentlich los, fragt man sich.
Ja, und ich kann verstehen, dass man sich dazu nicht verhalten kann und dass das ein ungutes Gefühl ist, weil das so ungeklärt ist. Das ist wie wenn du irgendwie, das ist so ein bisschen wie so ein schlechtes Gewissen, was man eigentlich gar nicht selber haben muss, oder wie so eine komische Familiengeschichte, die irgendwie so in der Vergangenheit war und die über allem immer schwebt und alle wissen das und keiner redet darüber und dann kommt irgendwann ein Therapeut und sagt, Leute, und jetzt müsst ihr einmal kurz euch einmal aussprechen und dann geht das irgendwann weiter. Ihr seid eine Familie und ihr seid ja alle zusammen und es geht auch, wird eines Tages wieder gut, aber man muss irgendwie so ein bisschen versuchen, diesen Moment zu finden.
Manchmal frage ich mich diese Leichtigkeit, dass man, ich habe vor ein paar Tagen erst, hat mich jemand hier um die Ecke, wo ich wohne jetzt, hier ist ein Altenheim und ich bin mit meinem Hund längs gelaufen und eine Frau, ich glaube, die war auch schon leicht neben der Spur, so, hallo, hat sie gesagt. Und ich so zurück, hallo, habe ich gesagt. Und das Gespräch wäre fast so gewesen, nach dem Motto, du auch hier gerade auf dem Planeten? Ja, ich auch. Du lebst jetzt auch gerade zur gleichen Zeit. Geil, Alter, wie alt bist denn du? Was hast denn du schon alles durchgemacht? Und vielleicht muss die gesamte Menschheit sich mal wieder kurz im Klaren sein. Das ist nun mal dein einziges Leben. So glaube ich leider nur mal. Ich weiß, es gibt viele, die glauben an Wiedergeburt oder dass wir noch woanders hinkommen. Aber ich glaube, das hier ist also das ein großer Space, dass man sich mehr gegen mit, ey, du bist auch gerade hier. Geil, scheiß Zeit. Lass irgendwie, ich weiß, das klingt jetzt albern, aber sich mehr über dieses Leben zu freuen und dass wir das haben. Und ich hoffe, dass diese ganze Schwere wirklich irgendwie nicht darin noch schlimmer wird und resultiert in einem zweiten Lockdown oder nochmal ähnliches und auch nicht in Menschenverluste. So, jetzt reicht's auch damit.
So, komm, ganz nee, lass uns das einfach mal, ich war zur Ablenkung, Achtung.
Henrik Streck, ei, 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 ha, Alexander Kekule, Dr. Christian Drosten, Virologie Charité.
Was machen eigentlich die anderen beiden großen Virologen? Dr. Henrik Streeck und Dr. Alexander Kekule, was machen die?
Streeck habe ich gesehen im Stern-TV am Mittwoch. Der war da, guter Haarschnitt, souveräner Haarschnitt, guter Anzug auch. Ich habe Ton ausgehabt, ich weiß nicht, was er als gesagt hat, aber sah gut aus. Er hat einen guten Teint, hat ein leichtes Lächeln. Sein Lächeln sagt, ich bin... Ich glaube, es ist alles halb so wild. Nee.
Sein Lächeln sagt, ich könnte es auch wieder drosseln, ich mach's halt nicht, weil ich slicker aussehe. Ich könnte auch richtig arbeiten.
Ich würde mich aber fragen, ob die beiden wirklich sich mögen. Ich glaube, der Drosten hat immer gut über den Streeck. Der Drosten hat nie ein schlechtes Wort über die anderen, glaube
ich. Ja, er hat schon schlechte, also so ein bisschen wie bei Thomas Fischer, dem Bundesrichter. Der redet dann, also du hörst aus jeder Pore es raustropfen, dass man sich verachtet. Aber es ist ganz galant, weißt du, so wie im 19. Jahrhundert, so Fäden formuliert sind. Also Leute, die mit Öffentlichkeit und der Lautstärke von Öffentlichkeit nicht so umgehen können, die dann eher so, wo man auch weiß, bei Thomas Fischer denke ich immer, dem Bundesrichter, der jetzt auch Podcaster ist und Spiegel Online-Kolumnist, den ich ganz toll finde, der ist immer so, das ist so einer, der hat wahrscheinlich jahrzehntelang irgendwelche Kleinkriege in seinem Gericht geführt mit anderen, mit seinen Vorgesetzten und immer so Spitzen, aber so über Jahre vorbereitete psychische Destabilisationskampagnen aber über normalen Geschäftsverkehr. Weißt du, nur durch so einzelne Adjektive Leute über Jahrzehnte mürbe gemacht und dann irgendwie so... Was? Wieder, scheiße, wieder ein Schriftsatz.
Kämpfer.
Ja, nee, der ist, ich glaube, das sind, und auch Dr. Drosten, glaube ich, der weiß genau, was er will, aber hat eine weniger direkte Art als wir Medienfuzis, die Sachen, die Leute in der Öffentlichkeit, die normale Öffentlichkeit gewohnt sind, das ist, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, so ist das ja nun mal.
So ist das nun mal, das stimmt. Ja,
Was ja, früher, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, war früher, als ich noch Schöffe war am Amtsgericht in Köln, war gerne von Richtern immer gerne im Nachhinein an so eine unbefriedigende Verhandlung, die, wo man dann so als Schöffe da rausgegangen ist, das ist jetzt Gerechtigkeit. Ach, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und dann in die Kantine und eine Frikadelle gegessen. Und dann saß man dann da so neben als Schöffe und so, oh, der Richter, das ist eine Frikadelle. Ja, Termin können wir vier Verhandlungen, ja, wir haben hier Gewalttal. Ja, guck mal.
Dürfen denn alle Schöffen um den Richter herum sitzen?
Das hing davon ab, wie die Schöffen mit dem, man wechselt ja als Schöffe verschiedene Richter und man darf auch nichts verraten, was da hinterher besprochen wird, aber die menschliche Dynamik ist ganz interessant, weil du hast als Schöffe ja das gleiche Stimmrecht wie der Richter und in der kleinen Strafkammer ist es, glaube ich, genau, es sind, ist ein Richter oder ja, es sind ein Richter und zwei Schöffen, also ein richtiger, das kann, und zwei Typen, die sich mal so einen Vormittag richtig geil fühlen wollen, also mit dem Anspruch da reingegangen sind als Schöffe, und dann relativ schnell merkt, man fühlt sich überhaupt nicht geil, sondern man ist ja irgendwie so hin und her geworfen zwischen seinem tumpfen Gefühl und dem Verständnis für alle und so. Naja, und dann kannst du halt, als wenn du 2-1 bist, kannst du ihn halt überstimmen. Also du kannst sagen, der Täter wird freigesprochen. oder der Angeklagte wird freigesprochen. Kannst du dem, kannst du
kannst den Richter überstimmen, ne?
Du kannst den Richter überstimmen und wenn du, wenn
aber
du,
nee, der, aber hat der Richter nicht das letzte Wort am Ende?
Nein. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du zu dritt zu dem Schluss kommst, no way, der wird freigesprochen. Zu zweit zum Schluss, dann überstimmst du damit den Richter, dann kann der Richter, der ist ja muffelig und schlecht drauf, aber kann nichts machen, theoretisch. Und deswegen muss man auch sehen, zum Beispiel, dass die Chefs rotieren, dass es da keine Absprachen gibt.
Aber der Richter kann doch nochmal eingreifen und sagen, nee, das, also ich sehe das, der Richter muss das,
es wird eine Entscheidung getroffen und die hat dann der Vorsitzende zu verkünden und es wird auch nicht darüber gesprochen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Aber, und das ist total interessant, du schwörst auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vorher. Du musst schwören, dass du da keine Scheiße baust. Und dann kriegst du auch so ein paar, so eine Schulung nicht, aber so ein paar Regeln kriegst du erzählt, wie das funktioniert. Und ich sag mal, ich habe natürlich nie Scheiße gemacht. Also wirklich, das traust du dir auch gar nicht, weil das geht ja um Leben da von Leuten und du kannst Haftstrafen bis zu 4 Jahren, bist du damit verantwortlich. Und da macht keiner Scheiße. Also habe ich noch nicht erlebt. Aber die Situation theoretisch, wenn ein Richter Scheiße baut alleine, kannst du den überstimmen. Und das ist glaube ich, auch der Grund, warum es das gibt. Also wenn da ein Richter ist, der irgendwie zu viel macht.
Richter gnadenlos zum Beispiel
noch. Ja, und tatsächlich ist das so bei einigen Richtern, die ich auch so außerhalb von Verhandlungen da kennengelernt habe, es gibt, glaube ich, schon Leute, denen das sehr zu Kopf steigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass warum der Schill aus diesem Milieu so kommt. Wenn du da nicht das ernst nimmst und auch so deinen Eid ernst nimmst, dann kannst du da schnell dich dafür einen Herrscher über Leben und Tod halten und dann irgendwann landest du dann zugeguckt
im Dschungelcamp. Das ist die Gefahr. Also Richter ist so ein mächtiger Job, dass die Gefahr des Größenwahns immer irgendwie, da musst du dich ja auch grounden. Vielleicht müssen aber machen Richter so einmal im Monat so einen ehrenhaften Job und machen und teilen Essen aus irgendwo, eine Essensausgabe.
Ja, als Strafrichter brauchst du es nicht, weil du siehst es wirklich jeden Tag und das ist ja auch nicht, sind ja auch keine Straftaten, wo irgendwie so ein ARD-Team dazukommt, sondern das ist ja die Ausnahme. Normalerweise ist das auch in Milieus, wo das wirklich, da brauchst du keine, brauchst nicht nochmal in die Sozialarbeit gehen, um zu checken, was los ist im Land, sondern du siehst da halt wirklich die unterste Gesellschaftsschicht, die da schlimme Verbrechen aneinander verübt. Oft. Und es war eine totale Seltenheit in den 5 Jahren, dass du irgendeinen Fall hattest, wo du gedacht hast, ach guck mal hier, der feine Herr von und zu. Und wenn dann waren es oft so Leute, die irgendwie jetzt im Übertragenen sind, die 20 Mal geblitzt wurden und denen der Führerschein weggenommen werden sollte, die dann aber gesagt haben, sehe ich nicht ein und ich gehe jetzt vor Gericht. Und dann standen die da und dachten dann so, what? Was ist jetzt hier los, Alter? Du musst halt auch irgendwann, wenn du immer mit 150 durch die Spielstraße fährst, deinen Führerschein abgeben. Ist nun mal so. Also sorry, ist nun mal so. Aber das war echt. Also diese Richter, das fand ich sehr spannend.
Beeindruckende Menschen immer?
Nee, einige waren wirklich beeindruckend, auch außerhalb des Gerichts sehr engagiert, sozial engagiert. Ich hatte auch so 2-3 Mal, wo ich das Gefühl hatte, boah, das ist aber ein schwieriger Typ. Und da war ich dann immer ganz froh, dass die Richter theoretisch hätten überstimmt werden können. Also dass der Richter, auch immer nur Männer, bei denen ich war, der sich dann mäßigen musste. Weil er wusste, da sind 2, die nochmal genau hingucken. Und das fand ich schon echt interessant. Und auch überhaupt so Dynamiken, wie man so...
Du darfst nur einmal Schöffe werden in deinem Leben, oder?
Nein, du kannst auch 10-mal Schöffe werden.
Hey, echt? Achso, ich dachte, weil du hattest nicht mal gesagt früher, du warst mal Chef und darfst es jetzt nicht nochmal werden?
Nee, ich glaube, die kennen meinen Namen jetzt und ich glaube, die ziehen mich dann zufälligerweise, falle ich immer aus dem Lostopf hinten raus, wenn ich mich bewerben würde. Ah, oh, Mensch, wieder nichts geworden. Du kannst dich nur alle... Schade, als Hauptschöffe an großen Land- und Amtsgerichten kannst du dich alle 5 Jahre bewerben und das kann jeder machen und es machen oft so Leute, die viel Tagesfreizeit haben. Man kriegt aber eine Aufwandsentschädigung. Also wenn man irgendwie festangestellt ist, man muss auch freigestellt werden von seinem Chef. Und dann gehst du dahin und meldest dich an, dass du es machen möchtest und wirst dann ausgelost oder nicht. Und du kannst aber auch an kleineren Amtsgerichten, wenn sich keiner meldet, kannst du auch verpflichtet werden. Also du kannst für Schöffendienst zwangsmäßig verpflichtet werden als Bürger. Das ist, glaube ich, sogar...
Vielleicht werde ich das... Ich habe viel Tageszeit momentan. Chef Schulz.
Ich fand Chef gnadenlos, fand ich immer super. Habe ich mir mal eingeredet, dass ich mega mächtig bin. Aber ich habe immer, wenn der Richter irgendwas gesagt hat, habe ich gesagt, ja, so recht, Herr Richter. Stimmt, lieber, Herr Richter.
Stimmt, Herr Richter. Brauchen Sie noch ein Glas Wasser, Herr Richter?
Nee, so ist es nicht, aber du denkst dann schon, weißt du, diese aufgeblähte...
Diese Hierarchien...
Nein, diese aufgeblähte Bildzeitungsscheiße. Kinderficker gehören alle irgendwie in den Knast gesperrt. Dann gehst du, siehst du, was auf der Tagesordnung ist. Das klingt so schön und da hast du auch viele Idioten, die sich dann in den Kommentaren bei Facebook drüber aufregen und so und Todesstrafe fordern und so. Und dann siehst du diese Leute und siehst diese Verhältnisse, siehst natürlich die Opfer und die Angeklagten und hörst dir das einfach mal an, Vormittag, unmittelbar im Gerichtssaal. Und ich schwöre dir, wenn du dich als Zuschauer mal dazu setzt, du kommst unweigerlich zu einem anderen Urteil. Weil du kannst das nicht ausblenden, dass das alles Menschen sind. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das fand ich total krass. Und wie oft man nach Hause gefahren ist und gedacht hat, oh nein, das ist aber jetzt unbefriedigend. Das ist aber, oh.
Glaube ich, ach, vielleicht, es gibt keine Weise. Ich bin zu sensibel. Momentan werde ich erstmal nichts.
Sorry, schaffen. Jetzt sind wir wieder so ernst. Ich bin da auch jetzt zwei Cola drin. Ja, und ich habe einen kulinarischen Fehler gemacht, als du weg warst. Ich habe Gyros gegessen.
Kannst du mir jetzt mal einen Gefallen? Du hast Gyros gegessen?
Ja, riechst du das nicht?
Ach, ja, du sollst auch, die haben dich schon letztes Mal aufgegriffen, eine Pizza mitten in der Sendung gegessen.
Ja, ich weiß.
Kannst du mal den großen 5-Trailer, ich habe nämlich die großen 5 an dich, eine Frage. Kannst du mal abspielen, die großen 5 ganz kurz hier? Dann hast du den da.
Warte, ich muss mir
5 geben.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute nur von dir definiert, weil ich brauche mal deine Hilfe, Jan. Ich habe eine neue Küche, ich bin ja umgezogen und ich habe einen kleinen Balkon in meiner Küche und ich möchte mir frische Kräuter immer. Ich habe noch nie frische Kräuter gehabt. Alles und klar. Ich möchte die großen 5 frischen Kräuter, die man immer zu Hause haben sollte, gerne aufschreiben. Guck mal, ich habe hier auf meinen Zettel, ist kein Witz.
Ja,
weil ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt, meine Küchen waren noch nie so, dass man sich frische Kräuter dazu legen konnte.
Ich kann das verstehen. Du hast jetzt diese Ambition einer neuen Küche und du willst jetzt mal was ganz Neues wagen. Ich sag dir nur eins.
Ich will auch eine kleine Küchenfeuerwehr.
In zwei Wochen, du fährst morgen zum Gartenmarkt und holst dir deine scheiß Kräuter und in zwei Wochen ist da draußen einfach die Wüste Gobi. Es sei denn, du kannst Juri abrichten, dass er die Pflanzen gießt. Das wäre so eine Win-Win-Situation.
Der pullert da einmal rauf, dann wachsen
das,
die
das richtig Juri schön. Irgendwie so eine Art Selbstversorger für die Kräuter. Dass Juri und die Kräuter sich gegenseitig selbst versorgen und dann auch, dass auch Gassi gehen und so, dann irgendwann ausfällt, weil er es mit den Kräutern allein draußen auf dem Balkon selber ausgießt. Weil er
dann mit so einer Schürze um den Hals macht dann irgendwie die Kräuter noch
stück. Also, ja, ich, so, aber also, total gerne.
Kräuter der Provence auf Platz 5,
Nein. Kräuter der Provence ist eine Kräutermischung, das zählt natürlich überhaupt nicht. Lass mal jetzt die Standarddinger weg, wie zum Beispiel Schnittlauch sollte man immer da haben, ist einfach und pflegeleicht. Kresse wäre ganz gut, für, wenn du mal einen leckeren Salat machst. Basilikum ist auch Pflicht, sollte man immer für Tomate, Mozzarella.
Kresse mache ich auf 5.
Basilikum machen wir auf 5. Das ist jetzt kein Standardding. Was ich auf jeden Fall mal ausprobieren würde an deiner Stelle ist Ananasminze.
Ananasminze?
Es ist Pfeffer, es ist Minze, das ist also Minze, hat aber so einen leichten Ananasgeschmack. Ananasminze, das ist kein Spaß.
Das ist ja richtig gut für Cuba Libre und so. Oder
ohne Witz, es ist für Cocktails super. Du kannst es aber auch, wenn du mal, keine Ahnung, wenn du eine Sommerrolle wickelst. Ananasminze auf 4. Das ist was Exklusives. Dann würde ich immer sagen, es ist immer ein gutes Gewürz und es wächst wie Bolle Salbei. Und wenn du mal so ein leckeres Saltimbocca machen möchtest.
Aber wächst das draußen Salbei auf so einem Balkon?
Wächst draußen auf dem Balkon. Du kannst es auch, wenn es wuchert, kannst du es trocknen und einen Tee machen. Du bist ja so ein Sängerhals und so, machst den Tee, trocknest es schön in der Wohnung, hast da so eine Salbei selbst gemacht. Du bist ein Fusion-Küchentyp, was ich auch.
Ich brauche noch die großen 2.
So,
jetzt,
pass auf, dann mach mal Zitronengras.
Zitronengras. Für die asiatische Fusion.
Und das ist, wenn Leute, wenn du mal kochst oder so, wenn du da deine Teppanyaki-Platte anschmeißt, und dann wenn die Leute fragen, was ist das für ein pfiffiger Geschmack? Und dann sag ich, es ist Zitronengras.
Genau.
Und das ist geil. Du musst bei der Kräuterauswahl ganz wichtig, die Standardsachen, die lasse ich jetzt mal außen vor. Es muss was Pfiffiges sein. Jetzt muss ich mir überlegen, was ist denn.
Was ist denn was braucht man auf alle Fälle? Ich hätte ja was, von dem ich denke, das wäre auf alle Fälle substanziell dabei.
Also ich würd eine Chili, also ehrlich, wirklich so 2-3 schöne.
Chilischoten?
2-3 schöne Chili-Pflanzen, wo du wirklich dir einfach immer eine frische Knospe abpflücken kannst. Und wenn du die gut pflegst, hält das wirklich. Da muss Juri dir vielleicht so einen kleinen Glaskasten auf dem Bahnhof, auf dem Balkon bauen, wo das dann so ein kleines Gewächshäuschen, wo das dann drin wächst.
Der Kräutermeister aus Rumänien. Chili.
Aber
Chili
so verschiedene, auf, dass du auch mal
Otto Chili. Auf Platz 1 Chili.
Ja. Otto Chili. Du pflanzt einfach Otto
der
Chili.
Der Erfinder des Gewürzes.
Das macht eigentlich Otto
Chili. Das heißt so, weil er immer so scharf,
weil wir Anfang der Sendung Wolf Schneider gesagt haben und jetzt Otto Chili. Ich habe das Gefühl, das sind leider 2 Kandidaten von Leuten, wo wir nicht den Namen sagen sollten in der Sendung.
Komm. Otto Schiele darf man nicht mehr sagen.
Doch, kann man schon sagen, aber das, du weißt, die haben beide so ein. Otto Schiele war doch immer so einer, weil der so präsent war.
Kennst du das Otto Schiele-Huhn? Kennst du das?
Ja, das ist ein gebratenes Huhn, was von Otto Schiele persönlich gefüllt wurde. Genau.
Das Otto Schiele-Huhn.
Nee, Otto Schiele hat man doch immer damals, als er unter Gerhard Schröder ist er doch Bundesinnenminister gewesen. Und das war damals ein Riesending, weil da war er auch RAF-Anwalt, hat sich dann aber abgewendet von seiner linken Vergangenheit und ist dann Hardliner gewesen, rechtsstaatsmäßig.
Hardliner. Ja.
Und weil der aber schon so lange in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik, so 30 Jahre rumgeeiert ist, hat man dann immer gedacht, der gehört immer mit dazu, war dann ganz erschrocken, dass er damals, glaube ich, schon weit über 90 war, als er angefangen hat. Ja, also er war super alt immer schon. Und ich guck mal, wie alt er ist. Ich glaube, der ist richtig steinalt. Deswegen wollte ich Otto Schily.
Der hat auf alle Fälle immer so ein steinbeißer Gesicht gehabt. Der sah aus, als wenn du morgens kleine Kieselsteine mit ins
Müsli mixt. Otto Schily ist 88 Jahre alt. Das ist ein richtig, richtig alter Mann. Und das weiß ich noch damals.
Aber still on fire. Immer noch im Artemis, immer noch drei
Ja, Runden. Ich würde da jetzt ein bisschen, das ist ganz süß heiß. Das ist, und da frage ich mich ehrlich, ist das bei Hans-Christian Ströbele, Otto Schily, wie heißt er mal, Horst Mahler, das Dreigestirn, ja. das sind die, so ein bisschen
Tic-Tac. Gibt's eine gute Doku für Otto Schily?
I know.
Relativ, ja.
Es gibt eine gute Doku über die Anwälte, über die RAF-Anwälte.
Die RAF-Anwälte, genau.
Christian Ströbele, der Mann mit dem Jutebeutel, der durch Kreuzberg...
Den siehst du immer noch mit dem Fahrrad durch Kreuzberg fahren.
Genau. Auch, das ist wahrscheinlich auch so eine Abmachung mit der Bürgermeisterin von Kreuzberg, Herr Ströbele.
Für die Touristen, das ist die Arbeit für die Touristenbranche jetzt. Einmal am Tag durch. Fahren Sie
durch.
Otto Schily-Hunde.
Lassen Sie Selfies mit sich machen, weil wenn die Leute in Kreuzberg Otto Schily, sag ich schon, Hans-Christian Ströbele noch fahren sehen, dann wissen sie, die Welt ist noch einigermaßen in Ordnung. Solange Ströbele noch mit dem Jutebeutel am Rennrad durch die Gegend fährt. Nee, aber diese drei, die so eine Art Tic-Tac-Toe der 70er Jahre, nee, schlechtes Beispiel.
Take that, ja.
Ist Tic-Tac-Toe schon richtig, weil Horst Mahler ist die Jessie.
Stimmt.
Die dann irgendwann sagt,
uns alles kaputt.
Ja. Die dann irgendwann sagt, alles kaputt macht. Und die haben sich ja in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber ob die noch eine WhatsApp-Gruppe haben zum Beispiel, ob die noch miteinander sprechen, ob es da überhaupt Kontakt gibt untereinander oder ob die sich wirklich mit dem Arsch nicht mehr angucken, die drei.
Und nee, also ich glaube nicht, also Otto Schily hat sich da gemeint, was mit Horst Mahler passiert, ist eine Tragödie. Und ich glaube nicht, dass die noch Worte wechseln. Kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber auch das sind Legendenbildungen, die uns nicht zu interessieren haben. Ich wiederhole nochmal die großen fünf Gewürze.
Also ich weiß nicht, auf alle Chili.
Fälle
auf
in deinem
Chili Garten ist auf eins, würde ich sagen. Ja.
Wir haben Basilikum auf Platz... Nee, wir haben doch Basilikum auf Platz 5. Wir haben Ananasminze auf 4, wir haben auf 3 Salbei, auf 2 Zitronengras und auf 1 Chili.
Ja, aber diese Sachen wie Petersilie und so und Oregano und Thymian, ja, und come
weißt,
on.
Oh, den Satz, ich habe von meiner Oma mal einen Petersilie bekommen, als ich meine erste Wohnung gezogen bin. Mhm. Und weißt du, was sie auf den Zettel geschrieben hat? Ein Satz, der... Olli, bitte nicht vergessen, Petersilie geht gerne mit nassen Füßen schlafen. Mhm. Das ist, weißt du, was heißt?
Nee.
Dass man das abends noch mal gießen soll. Petersilie geht gerne mit nassen Füßen schlafen. Das ist so ein alter Binsenweisheit, die meine Oma mir mal erzählt hat.
Ey, hoffentlich, wenn die ganzen
abends noch mal
gießen. Wenn die ganzen alten Leute tot sind, hoffentlich wissen wir dann noch, wie man Pflanzen pflegt und was alles so wächst im Wald. Ich hab immer diesen Gedanken, dass wenn die ganzen alten Leute tot sind, dass keiner mehr weiß, wo man Blaubeeren herbekommt.
Ja, also wie die aussehen und dass es auch bald dann keinen Bierwurst mehr am Tresen gibt. Allerdings. Und Teewurst.
Ja, wo es ist ja. Nicht alles schlecht. Vielleicht kann man so eine Fusion. Ich mach mal die Musik nochmal aus, ich hab noch Bock weiter zu reden. So eine Fusion. Ja, komm, erstmal Abbinder, warte mal.
Das waren
die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Also eine Fusion, kannst du nicht Tim mal sagen, dass das so eine Fusion-Bier, so ein Bierschinken wiederbeleben muss, weil es ist ja irgendwie auch eine Art Kulturgut. Aber mehr so sentimental, wie so ein Bismarck-Denkmal in der Fleischtheke.
Ja, das wird irgendwann. Ja, das ist dann auch so, da gibt's ja so ein, ja, eine Krone ist dann auf dem Fleisch. Das ist so Legendenfleisch. Sachen, die es lange, Aufmarsch der Legenden. Das ist so, wie wenn nochmal Beckenbauer auf dem Spielfeld ist. Am Samstag wird nochmal Bierschinken, Teewurst in die Auslage gemacht.
Das ist so schade, dass so kulinarische Spezialitäten nicht im Fernsehen in irgendwelche Pommi-Radeshows eingeladen werden, weil da im Fernsehbereich funktioniert dieses Legendending ganz gut. Also wenn du so einen dicken Bierschinken nimmst und so einen Fleischwurstring und nochmal so eine Zungenwurst, die würden, wenn das jetzt Fernsehmoderatoren wären, dann würden die mit Olli Pocher.
Der Strack einfach nochmal.
Dann würden mit Olli Pocher eine Fernsehsendung bei RTL bekommen für 5 Stunden, wo die da irgendwie sich gegenseitig die Hose runterziehen würden.
Genau, wo Rainer Hunold und wie die alle heißen, sich gegenseitig nochmal mit dem Furzkissen sich verarschen.
Ja. Naja, so, ach komm, Olli. Nee.
So, jetzt mach die Mucke an.
Ich mach die Mucke an. Also ich wollte nochmal sagen, ne, Leute, lasst den Hass bleiben. Lasst euch nicht von euren Gefühlen hinreißen. Das hat keinen Sinn. Wenn ihr hasst, dann anonym im Internet und bitte nicht Leute beleidigen, die verantwortlich dafür sind, dass das aufhört. Das ist ganz wichtig. Weil dann schwierig.
Ja, voll.
Mach das nicht.
Jan, ich muss ganz dringend noch was auf die Fili- und Bumsi-Liste auch packen, ja? Ich pack noch rauf von Porky's Band, die Zuckerblitz-Band, Judo und Karate.
Porky von Deichkind?
Ja, der hat, hast du es noch nicht gehört, der hat diese tolle
Kinder-Platte
gemacht. Judo und Karate, die Band heißt die Zuckerblitz-Band, habe ich hier neulich schon mal erzählt. Du bist ja gar nicht, habe ich doch neulich erzählt, der hat eine ganz tolle Platte gemacht, beziehungsweise die kommt jetzt raus. Und dann muss ich noch was raufpacken, und zwar, Laura hat vorhin das Mikrofon gehalten und wünscht sich von Simba den Song Mario Run. Das ist ein Rapper aus Berlin, glaube ich, und der Song ist wirklich gut. Den packe ich auch noch mit drauf.
Ja. Ich habe eigentlich keine. Ich bin wunschlos glücklich diese Woche.
Ja, und ich auch. Vielen Dank, dass ihr zuhört.
Vielen Dank, Olli, dass du die Zeit gefunden hast in deinem Schedule. Ich meine, du hast ja Business ohne Ende. Jetzt geht gleich wieder ein Außentermin. Da gibt's noch eine Vertreterkonferenz und dann wird die neue Platte geplant und die Kampagne dazu, ne?
Ja, das ist einiges zu tun bei mir, bei dir auch. Ich freue mich aber, dass es einen Eckpfeiler in unserem Leben gibt, der öfter auftaucht. Das ist diese Sendung.
Ich weiß, ich bin ein bescheidener Typ, aber ich habe noch eine Leseempfehlung für dich. Und zwar ist es ein Buch, was mich total bewegt zurzeit. Das heißt, gefolgt von niemandem, dem du folgst. Und ist von wirklich, ich finde, der Autor ist
ein Wichser. Das ist doch eh auf Platz 1.
Der Autor ist ein Wichser.
Also, du bist auch so geil, Jan. In der letzten Sendung habe ich das hier entdeckt und feier dich dafür ab und du machst die Musik an und machst auf mega bescheiden. Nee. Ja. Aber in deiner Insta-Story schon dreimal gepostet.
So, und jetzt, und das ist nämlich das Ding, wenn einem Erfolg zu Kopf steigt und dann muss man irgendwann, da muss man wieder runtergeholt werden von seinem Podcast-Partner. Oh Gott.
Komm mal her, ich krieg's mal eine geklatscht hier. Komm her.
Also, aua.
Ja, das war aber ganz fällig, damit du mal wieder gegroundet wirst.
Ja. Nee, aber ist als Leseempfehlung, ich weiß, du hast es zwar bekommen, aber noch nie richtig reingeguckt. Da sind auch.
Doch, ich habe reingeguckt. Ich habe sogar, als allererstes habe ich mich gesucht.
Ist auch ein wichtiger Verkaufsfaktor bei dem Buch, dass die ganzen Narzissten, und das Allerschönste ist, sich vorher auszusuchen, wen man absichtlich nicht reinnimmt, weil man genau weiß, dass er oder sie sich das kaufen wird, um zu gucken, ob er drin ist und dann nicht drinstehen. Das ist Ignoranz.
Doch, ich
ist ein Machtinstrument. Ignoranz ist ein Machtinstrument. Wenn man irgendwas nicht möchte, ignorieren, so lange, wie es geht. Und wenn das dann aber irgendwann doch nicht mehr geht, dann muss man das Problem bearbeiten.
Ja, und ich würde auch dazu raten, weil ich habe ein paar Mal gucken, fand wirklich, dass es sehr interessant ist und teilweise auch, also ich habe von ein paar Leuten auch, ich wollte das jetzt nicht in der Sendung ansprechen, Tweets gelesen, ich weiß nicht, ob das, können wir nächste Sendung nochmal drüber reden.
Du meinst juristisch, ob das so lange hält.
Ja, sprechen wir nächstes Mal drüber. Ich würde dich ja vorher fragen, ob es okay ist, wenn ich das hier mal anspreche in der Sendung.
Ich möchte nicht, dass wir in der Sendung über meine Produkte sprechen, besonders nicht, wenn das eher so Nischendinger sind, die keinen interessieren.
Und deswegen wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Woche noch. Wir morgen noch mal ein bisschen joggen. Auch mal wieder die Freundin küssen. Oder den Freund auch mal sagen, dass er auch gute Sachen macht. Also
Das Lob verteilen. Ich kann einem empfehlen, am Wochenende mal die Tzatziki-Fahne auf Halbmast zu wehen. Einfach mal ein bisschen weniger Tzatziki aufs Gyros drauf. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe gerade erst das Tzatziki runtergegessen. Und dann war ich jetzt beim Gyros. Und dann hatte ich schon keinen Appetit mehr, weil ich dann quasi gegen meine eigene Tzatziki-Fahne angegessen habe. Und die war wirklich wie so ein, weißt du, wie bei Mario, bei Mario Odyssey in dieser Sandwelt, wo diese Sanddinger von unten nach oben kommen, wo man sich draufstellen kann. So kam mir meine Tzatziki-Fahne, die gespiegelt wurde von meinem Gyros-Teller, wieder entgegen quasi.
Das war mit diesem schönen Bild entlassen wir euch jetzt in die Freizeit.
Jetzt hab ich die Schlussmelodie nochmal gestartet, weil wir nicht aufhören können zu quatschen.
Wir sind kleine Quatschbären.
Komm, ich guck mal, was ich hier noch auf meiner Jingle-Maschine habe. Komm, ich spiele nochmal ein paar Jingles zum Schluss. Achtung, passiert. Und zwar habe ich jetzt hier noch, was habe ich denn noch?
Der Schlingel mit dem Jingle.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Und weißt du was? Das ist, ehrlich gesagt, ist das eine ganz schön tiefgehende Wahrheit und Weisheit, die Mario Basler da jetzt zum Mikrofon geraunt hat. Passt auch schön zu dieser Woche.
Zeitloses Statement.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche.
Ja, tschüss.